Ich bin dann einfach Zeichner die ganze Zeit, oder?
Wollte ich gerade zeigen.
So ein Gerichtszeichner, der dann einfach professionelles Anschreiben so besser.
Das ist geil, das liegt ja auch so retro.
Simone Kumhofer, willkommen als erster Gast im neuen Re-Büro-Re-Studio-Re-Musikaufnahmezimmer-Pancave, noch nicht, aber...
Wirklich die erste?
Die allererste. Wow. Also nicht unser erster Podcast-Gast, ja. Da hatten wir schon ein paar, aber du bist die erste, die jetzt in unserem neuen, coolen, ausgestatteten... Fancy-Schmancy-Büro hier ist. Also.
Ich fühle mich geehrt.
Ja.
Sehr cool. Ja,
ja danke fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Was sagst du, erste Frage, zu diesem neuen Rework-Flair? Ich meine, ja, farbtechnisch, mega. Das, was ihr vertretet, ist nicht ganz das, was wir hier vertreten, aber rot, grün, schwarz.
Würde ich jetzt gar nicht so sagen, es sind halt andere Farben, aber es sind Farben.
Es ist am Farbspektrum, das ist definitiv korrekt. Was macht es mit dir, wenn du das so anschaust? Also,
ja, finde ich gut.
Das sind ja doch irgendwie Signalfarben und...
Ja, mag ich. Finde ich gut. Mhm. Und vor allem bin ich geflasht von der Aussicht.
Die ist gut, gell? Ja, Hagenberg.
Ja, voll.
100 Wasser.
Ja, was total. Will man mehr?
Ja. Ja. Bundeskriminalamt nehmen wir uns. Wenn irgendwann mal was ist, schreib's mir einfach. Es hat die Kontakte sind da.
Alte WU, es hat so den Berlin-Vibe.
Berlin-Vibe?
Voll, ja. Es ist ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen ja. So...
Retro.
Windig, ja. Retro, so ein bisschen versifft und trotzdem
so wie du.
Versifft? Sag das nicht so laut, das ist die Alma Mater meiner Eltern, die waren ja beide auf der WU, haben hier studiert und
ich
so. Mein,
ich bin auch schon alt, gell, und bin auch in Wien aufgewachsen.
Unglaublich.
Naja.
Fühlst du dich zum alten Eisen zugehörig, oder?
Es hat sich jetzt, also heuer war schon so ein Knackpunkt. Mhm. Also 40 zu werden ist definitiv...
Härter als 30?
Gar kein Vergleich, okay. Also... Ja. 30, da hat man irgendwie so das Gefühl, so jetzt ist man erwachsen. Aha. Was ja ein völliger Bullshit ist. Man ist mit 40 auch nicht erwachsen.
Ja.
Ich nicht. Aber 40, da denkt man sich dann schon, man wirkt jetzt auf die anderen auch schon ein bisschen...
Reifer.
Nicht mehr so jung.
Ja, das stimmt. Aber du musst dir mal überlegen, du hast jetzt mindestens noch 40, 50 Jahre.
Ja.
50 Jahre, wenn, du das, wenn man sich das so überlegt, ist das schon lange Zeit, 50 Jahre.
Ja, verdammt. Und aber trotzdem denke ich immer, mir geht die Zeit raus. Also es gibt so viel zu tun und so viel zu lernen. Und ich habe da manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles knapp wird. Weil das, was ich alles verstehen will, ist doch ganz schön viel.
Wenn du sagst, jetzt in diesem Jahr mit den 40 ist dann plötzlich eben... Ein bisschen ein Paradigmenwechsel passiert, so in dem Mindset, wie du über dich und das Alter nachdenkst. Haben sich dann auch die Prioritäten plötzlich sehr schnell verschoben?
Ja,
weil für manche Leute ist es ja ein fließender Prozess. Und manchmal kommt dann aber so ein Wusch.
Ja, doch. Also es ist schon so ein Knackpunkt. Das Handy ist jetzt aus. Vielleicht hat es keinen Strom mehr.
Okay.
Vielleicht müssen wir auch Aufnahme klicken.
Was ist doch Aufnahme?
Ich weiß es nicht.
Also war es ein schneller Wechsel oder war es ein plötzlicher Wechsel?
Ja, es ist mir schon plötzlicher vorgekommen, als manchmal ist es so unbemerkt, so wie du sagst, so ein fließender Übergang, das war es nicht. No. Vielleicht aber auch, weil ich mir doch vorgenommen habe, dass ich heuer viel verändere, also allein, dass ich mit dem Sport aufhöre, als wesentlicher Punkt. Das war ja dann auch ungeplanter oder anders, als ich es wollte. Ich wollte ja noch ein paar Rennen machen und habe mich dann ja im März verletzt, eigentlich der ersten Ausfahrt draußen, habe mir dann das Becken dreimal gebrochen, minimal, also so kleine Fissuren, aber Schambein links, rechts und dorsal. Und das war dann halt so, dass man sich denkt, ja, das dauert jetzt, vor allem Laufen, weil Radfahren ging relativ schnell und Schwimmen auch, aber Laufen dauert dann doch. Und dann... Für was, wenn ich jetzt noch hätte wollen, ein Rennen im Mai machen, also beim Apfelland-Triathlon, das wäre mein letztes Rennen gewesen. Wenn ich dann im Juni oder im Juli nochmal einen Aufbau mache, dann denkst du dir halt so, okay, vielleicht war das so gedacht. Also das große Ganze hat ja auch was anderes.
Ich habe erst letztens Leute genau über das debattieren hören, so, es passiert irgendwas im Leben und es soll halt so sein und es ist ein Zeichen und... Wahrscheinlich stimmt es manchmal und manchmal, vielleicht redet man sich auch zu viel ein, aber manchmal sind es definitiv Zeichen.
Ja, es war dann aber auch so, dass das dann auch okay war, also irgendwie spannenderweise, und das hat mir sehr zu denken gegeben, ist dann auch so ein bisschen eine Last von mir abgefallen, weil ich wollte ja zumindest mein letztes Rennen noch richtig gut machen und habe mich da ja schon sehr drauf vorbereitet. Und dann war es aber so, die ersten Gedanken waren echt so, okay, ich muss nicht.
Erleichterung.
Also, ja, also vor allem dann halt, ich wusste, ich kann das Rennen nicht machen, also Apfelland-Triathlon.
Ja.
Und dadurch ist extrem was abgefallen und das hat mir schon zu denken gegeben, weil eigentlich möchte ich das Ganze ja primär auch machen, weil es mir Freude macht, weil es mir Spaß macht. Weil es
aber das waren deine ersten Gedanken, das finde ich spannend.
Voll.
Ich hätte erwartet, die ersten Gedanken sind eher eine Art von Hilflosigkeit, Verzweiflung und dann vielleicht beim Rüberreflektieren. Aber
relativ schnell. Und das war dann aber auch so. Und ich meine, ich möchte auch nie zu viel hineininterpretieren, aber ähnlich wie Form follows Function. Wenn du diesen unterbewussten Gedanken hast, boah, das stresst mich brutal, dann kommt irgendein...
Untersturz.
Ja, dann kommt irgendwas.
Irgendwas
das
kommt.
Ist so der innere... Das, ja.
Ja, ja, ja. Weil die innere Grundeinstellung halt so viele Mikrohandlungen oder Nichthandlungen etc. bedingt, derer man sich gar nicht bewusst ist. Aber irgendwann sammelt sich das an halt zu einem Main-Event. Genau. Ja. Aber vielleicht ganz kurz davor, letztes Rennen... Verletzung, dann Karriereende unter Anführungsstrichen. Magst du uns noch mal kurz deinen Werdegang einfach grob runterbrechen?
Ja.
Du im Sport?
Ich im Sport. Ja, also grundsätzlich so komme ich aus einem ganz anderen Sport. Also ich bin früher geritten, also Springreiten, so auch auf relativ hohem Niveau. Und habe mit Ausdauersport gar nichts am Hut gehabt. Also ich bin immer viel laufen gegangen, weil es mir Spaß gemacht hat, aber Joggen, also ohne Uhr, ohne, ich kann mich erinnern, da gab es noch nicht einmal so, also wie ich so 15, 16 war, habe ich so zu laufen begonnen, das weiß ich noch, da war ich mit meiner Mom beim Intersport Eibel und ich bin aber so ausgestattet worden, vernünftige Schuhe.
Okay. Und, weil du das wolltest halt, oder weil es geheißen
hat? Nein, voll. Ja. Ich habe das total so neben am Reiten halt, da hat mir das echt Spaß gemacht, so einfach joggen zu gehen und mir immer getaugt, aber frei von jeglicher sportlicher Ambition.
Aber ganz kurz, Reiten hast du schon ganz lange vorher gemacht? Also schon ein kleines Mädel?
Ja, genau. Habe ich so richtig vom Pony über Junioren, Young Rider und so, also richtig.
Auch mit Wettkämpfen
und
allem und professioneller Vorbereitung?
Ja, sehr.
Auch das kam von dir selber?
Auch
oder?
Das kam völlig von mir. Also, ich
also
war
es war schon immer ein Trieb von absolut. Sich auf was vorbereiten und auch messen gegen andere etc.
Okay. Und ich habe das auch geliebt und war eigentlich auch aus einer Fügung heraus dann eher so, dass ich relativ abrupt aufgehört habe. Und dann waren ein paar Jahre so sportlich unspektakulär. Und dann habe ich meine erste Firma gegründet. Ich habe ja Kommunikationswissenschaften primär studiert und auch Wirtschaft und habe da mich dann relativ schnell selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere nicht gut als Angestellte. So ein bisschen ein Freigeist, was das betrifft. Und da habe ich, glaube ich, mit 23 oder mit 24 selbstständig gemacht und habe nur gearbeitet, 24/7.
Okay, aber die Profisportkarriere wäre nie eine Option gewesen? Oder
im Reitsport? Doch, das war so ein bisschen gedacht, aber aus unterschiedlichen Umständen habe ich das dann verworfen, weil ich da auch gemerkt habe, so gut, wie ich werden möchte, werde ich nicht aufgrund von finanziellen Einschränkungen. Weil im Reitsport ist es natürlich so, da kannst du trainieren, was du willst. Wenn du nicht das Material hast, die Pferde und die einfach ein unfassbares Vermögen mittlerweile kosten. Meine Eltern waren da immer sehr großzügig und ich komme auch aus guten Verhältnissen, aber das war fernab von unseren Möglichkeiten.
Ja.
Und insofern war für mich dann relativ schnell klar, na, das, wo ich hin will, da komme ich nicht hin, dann lasse ich es lieber.
Okay.
Also das war immer schon so, so halbe Sachen mochte ich nicht so gern. Und dann, okay, dann konzentriere ich mich jetzt voll auf meine berufliche Laufbahn quasi.
Davor. Aber Hauptsache, da ist irgendetwas, wo ich wirklich reingehen kann.
Wo ich voll Gas geben kann. Und dann habe ich da aber auch den Bogen so sehr überspannt, das ist auch eine Eigenschaft von mir, dass ich irgendwann in so einem, heute würde man sagen, klassischen Burnout.
Mitte 20 dann schon?
Ja, genau.
Okay.
Ende 20 mit so Panikattacken.
Okay.
Also ich bin dann teilweise im Auto gesessen und habe echt irgendwie das Gefühl gehabt, die Welt oder der Boden unter meinen Füßen verschwindet und ich falle in ein Loch. Und das hat mich unfassbar geängstigt. Und aus diesem Grund habe ich dann vermehrt wieder mit dem Ausdauersport begonnen.
Als Ausgleichsmechanismus.
Als Ausgleich, genau. Ja. Weil mir alle gesagt haben, also jeder Psychologe und jeder Arzt hat gesagt, versucht so viel Bewusstsein wieder für deine körperliche Leistungsfähigkeit zu schaffen. Das heißt, das Vertrauen in den Körper. Mhm. Und das war halt dann einfach der Sport. Also einfach laufen. Und eine Freundin von mir ist damals schon Rennrad gefahren. Da war ich 29. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ach, das taugt mir irgendwie. Und ich komme ja, oder ich lebe in Kärnten, habe damals relativ nahe am Fackersee gelebt und da gab es ja mal den Fackersee-Triathlon. Mhm.
Das war so eine Mann, das war schön. Mann, der war cool, oder? Das war einer der coolsten Bewerbe in Österreich.
Und das war halt so vor meiner Nase, Ironman in Klagenfurt und, ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, jetzt laufe ich recht viel und Radfahren tue ich auch total gern. Das gibt mir so ein Gefühl von Freiheit. Schwimmen, das kann ja nicht so schwierig sein. Ja, und dann haben sie gerade die Kärntentherme damals zu dem Zeitpunkt umgebaut und neu eröffnet. Das war auch vor meiner Nase. Mhm. Und super Möglichkeiten zu schwimmen. Also habe ich begonnen zu schwimmen. Bin einfach von Tag 1 weg, jeden Tag ins Wasser
gewesen. Aber das hat einfach so funktioniert, ja, genau. dieser extreme Fokus auf die Arbeit und also, dass du Richtung Burnout, also ganz klassischen Burnout-Symptomen gekommen bist, war eine Mischung aus der Zeit, also der Quantität, der Intensität. Das war einfach dein Leben, oder? 24-7 mehr oder weniger war einfach das dein Ding. Und das hast du dann einfach austauschen können?
Naja, nicht so schnell, aber dann habe ich gemerkt, dass mit dem Sport, das macht viel Spaß. Dann habe ich die ersten Wettkämpfe gemacht, weil dann habe ich mir halt gedacht, na gut, so olympische Distanz, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Mhm. Und habe mich da einfach wieder aus meiner, ja, das ist so eine Eigenschaft, aus meinem eigenen Wahnsinn heraus da einfach quasi hineingetigert und das hat dann relativ schnell ganz gut funktioniert und
hat dich auch Besserung gebracht im Sinne der körperlichen Symptome.
Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so eine coole Sache. Meine Firma habe ich ja doch, also auch immer noch gehabt und es hat sich halt dann so verschoben. Dann habe ich halt viele Projekte auch im Sport gemacht, für Veranstaltungen, Kommunikation gemacht und so weiter. Also da hat sich dann schon da so ein bisschen eine Veränderung auch gegeben, dass ich halt immer mehr Zeit gehabt habe, auch zu trainieren. Und
okay, aber verschieben ist wahrscheinlich auch nicht das Gleiche wie aufarbeiten. Also ich will jetzt auch keine Wörter in den Mund legen, oder? Ja. Aber mein erster Gedanke ist, okay, da hast du die Tipps bekommen, das eine zum anderen zu verschieben, wo ich mir dann auch denke, okay, ein guter Psychiater, Psychologe wird dir vielleicht auch eher den Tipp geben, klar, du brauchst da mal quasi so einen Erste-Hilfe-Mechanismus, nämlich das eine Ungesunde mal gegen was anderes tauschen, aber es kommt ja woher, oder?
Und das habe ich nie gelernt. Okay. Also es ist bei mir eine permanente Suchtverschiebung, könnte man sagen. Ja. Ich tue nichts anderes, außer zu kompensieren. Mhm. Also egal, ob es ist, dass ich im Leistungssport mache oder übermäßig viel arbeite oder studiere oder mir versuche, Wissen anzueignen, es ist immer pathologisch. Mhm. Also das ist so ein sehr schwieriges, für mich auch oft dann nicht so schnell merkbares, feines.
Weil das halt du bist, oder? Ja, also das war immer schon in dir und so bist du an alles herangegangen, mehr oder weniger, was du in deinem Leben halt verfolgt hast.
Ja. Und das ist halt eine große Leidenschaft immer in mir, aber so wie das Wort, der Wortstamm, auch das Leiden beinhaltet, schafft es dann irgendwann Leiden. Das war immer so, egal was ich mache, ich mache es in einer hohen Intensität mit sehr viel Passion und es wird aber dann immer zu einem großen Leidensfaktor. Das war jetzt im Triathlon schlussendlich ja auch nichts anderes. Also am Anfang viel Spaß und Freude und wow, ich bin da in etwas gut und das gibt mir total viel, bis in den letzten Jahren dann natürlich mein innerer Anspruch so ein hoher war. Und dann auch viel mehr Druck schon wieder und da eigentlich dann mehr Leidensdruck, wirklich. Also so quasi, ich habe Rennen im Kopf, wo ich wirklich coole Leistung gebracht habe, jetzt so retroperspektiv betrachtet und wo ich nicht zufrieden war, wo ich sogar maximal erleichtert war, einfach, dass ich irgendwie abgeliefert habe, dass ich, also so quasi so, okay, es war nicht ganz schlecht, ich fühle mich aber trotzdem nicht zufrieden damit und das ist ja auch wieder eigentlich unfassbar schade. Ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe.
Mega interessant, ja. Und es ist sowas, diese Eigenschaft, sich wirklich in etwas vollends hineinzugeben und auch dann aber auch sehr gut zu sein. Es ist ein bisschen so ein, klar, Fluch und Segen, aber so ein diabolischer Segen, weil erst einmal bist du halt einfach gut in dem, was du machst. Ja? Durch diese Passion, durch das zeitliche Investment und dann wirst du auch einfach Fähigkeiten haben, ein gewisses Auffassungsgabe, Intelligenz und so weiter. Das heißt, ganz am Anfang kriegt man ja einfach mal Zuspruch, oder?
Genau.
Du wirst ja extrem viel hören von außen. Ja. Wow, wie gut du da unterwegs bist. Genau,
das ist das Toxische eigentlich.
Ja.
dass wir ja immer so ein Ego-Teil von uns nähern, mhm, im Außen, mhm, wo dann einfach viel Applaus kommt, obwohl es ja eigentlich pathologisch ist. Also, mhm, eigentlich ist da ja irgendwo ein Defizit in einem, das versucht zu kompensieren, mhm, über extreme Leistung und dann kommt der Zuspruch von außen. Es ist ja, wenn man, vorhin habe ich das Wort Suchtverschiebung reingenommen, ist irgendwie eine Sucht. Einen Alkoholiker oder einen Drogenabhängigen, da sagt man, oh Gott, Katastrophe und mit dem Finger drauf und pfui. Aber es ist nichts anderes. Das ist irgendwo eine Suche nach etwas, eine Kompensation, ein Mechanismus, der versucht, etwas zu füllen, was in einem nicht da ist oder nicht spürbar ist.
Ja.
Und die Wege dorthin sind mannigfaltig.
Mannigfaltig. Und das ist das wahrlich Spannende, wie tiefgründig wir Menschen, wie unterschiedlich jedes Individuum ist. Und mir sind aber auch irgendwann die Augen aufgegangen, als ich so aus der neurologischen Perspektive ein bisschen mehr über Sucht-Dopaminsystem gelernt habe. Und das ist natürlich nur eine Perspektive auf das Thema. Aber es ergibt so viel Sinn, weißt du? Und du kannst ja von allem abhängig werden. Die Klassiker sind halt Substanzen, die das triggern. Aber es kann auch Erfolg sein. Es kann spazieren gehen sein, es kann ja x-beliebige Sachen sein. Und das Prinzip ist immer dasselbe. Du gewöhnst dich an ein gewisses Baseline von dem etwas und alles, was unter diesem Baseline ist, ist nicht nur, ich hätte das jetzt gern, sondern es ist psychischer Schmerz. Und du brauchst dann diese Mindestmenge, um dich überhaupt normal zu fühlen. Und das ist ja das eigentlich Diabolische an der Sucht. Du brauchst dieses Mindestmaß an Alkohol, Tabak, was auch immer, Erfolg, Zuspruch von außen, um dich einfach mal normal. Und dann aber das dementsprechend mehr, um überhaupt diesen Push wieder zu haben. Und das ist dann so ein Kreislauf. Ja.
Und alles ist endlich. Also du hast nur eine gewisse Kapazität auch zur Verfügung. Und dann wird es halt dann irgendwann wieder ungesund. Egal auf welcher Ebene, ob es Substanzen sind, die einfach schon in minimalen Mengen toxisch für den Körper sind. Aber es ist ja im Sport auch nichts anderes. Ich meine, da braucht man sich ja keine Illusion hingeben. Leistungssport ist nicht gesund. Weder für die Psyche noch für den Körper. Und die Fähigkeit da über bestimmte Mechanismen hinauszugehen, die der Körper eigentlich einsetzt, um sich zu schützen, die auszuschalten, ist ja nichts Positives. Wir klatschen und applaudieren zwar allen, die das können, weil sagen wir, boah, out of the comfort zone und extend your limits, keine Ahnung.
Pain or gain.
Ja, schrecklich. Und in Wirklichkeit muss man eigentlich sagen, boah, es ist eigentlich so schade. Und für mich, ich empfinde es ja mittlerweile auch so, weil es natürlich, egal was ich mache, mit so einer hohen Intensität ist, aber das immer in so einem Wahn ausartet, dass das, es zerbricht ja auch immer alles rund um einen. Mhm. Also es ist ja natürlich, das ist ja auch für ein Umfeld nicht unbedingt sehr förderlich, ob es Beziehungen zu Mitmenschen sind. Man ist ja irgendwie immer der volle Freak.
Es ist ja extrem spannend, weil gleich einerseits ist es toll, wenn es so Leute gibt wie du, die die Fähigkeit haben, sich in eine Sache hineinzusteigern, ob jetzt positiv oder negativ und dann auch gut zu sein, weil irgendwie wir Menschen mögen es, hohe Leistungen betrachten zu können, weißt du? Deswegen gibt es ja Sportfans, die dir dann applaudieren, wenn du was ableistest. Und wir applaudieren großen Künstlern, die was schaffen. Also einerseits wollen wir ja solche Menschen um uns haben, aber es ist halt ein Preis, den du dabei zahlst. Ja. Ne? Und es gehört so viel zusammen, weißt du? Weil es gibt ja dann diese Organ Champions, von denen der Alex oder von denen wir auch immer reden, jetzt zum Beispiel im Sport, die Frodeno ist vielleicht, weiß ich nicht ganz, aber zum Beispiel ein Kipchoge oder sowas, ja? Die ja auch, wie sie reden, die Aura von Balance und Gelassenheit ausstrahlen. Und es gehört halt so viel zusammen, diese Art von Champion zu sein. Einerseits das, was du wahrscheinlich hast und kannst, dich wo reinfuchsen, wirklich viel Gas geben, diese Grundbedingungen mitzubringen. Und dann noch fünf andere Dinge, die du sehr ausgeprägt haben musst, ja? Damit du
also
alles in Balance kriegst.
Also ist, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, das beobachte ich immer auch. Das ist für mich aber sehr außergewöhnlich. Also mir fallen gar nicht viele Athleten ein, wo ich auch das Gefühl habe, die sind so zentriert in ihrer Mitte, haben einen komplett anderen Blick aufs Leben und sind, ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Ego-Behaftung ist. Und das macht dann einen unfassbaren Unterschied. Und alle anderen, die ich jetzt so im Kopf habe, da ist so viel Ego und da ist auch in ihnen unfassbar viel Stress und Leid im Endeffekt, also wieder Leidenschaft. Und diese ganz, ganz Außergewöhnlichen, die das aus einer ganz anderen Perspektive sehen und dann auch diese Leistung abrufen können, das ist wirklich außergewöhnlich. Also das,
es ist außergewöhnlich, es muss so viel zusammenkommen.
Ja. Ja. Weil das ist auch nichts, wo ich sage, ich sehe das jetzt auch nicht primär als große Vorbildfunktion, was man da dann quasi im Leistungssport so macht, weil da ja auch die Balance irgendwo verloren geht. Das ist ja nichts, was unbedingt nachahmungswürdig ist. Oder
Aspekte sagt, davon sind nachahmungswürdig. Ja, genau. Ich verstehe schon, dass Leute sowas feiern, weil es strahlt halt Disziplin, Dedication. Also es sind ja eindeutig Punkte, die wir als Menschen als moralisch hochwertige Werte. Und das stimmt ja auch. Disziplin zu haben ist grundsätzlich eine tolle Fähigkeit. Sich einer Sache widmen zu können, Opfer im Jetzt für die Zukunft bringen zu können, ist mal per se eine wertvolle Fähigkeit, jetzt rein evolutionär-psychologisch gesprochen. Die heute Gratification aufschieben konnten, hatten in der Zukunft bessere Überlebenschancen für sich und ihre Kinder. Aber das, was du ja so wunderschön ansprichst, alles kann dann irgendwann aus der Balance geraten. Und wenn wir denken, mehr davon, noch mehr Dedication, noch mehr Pain, noch mehr, dann wird es halt irgendwann, und dann müssen andere Dinge rein.
Genau, ja. Aber ich denke, es hat auch alles seine Zeit und es ist ja auch eine eigene Entwicklung. Ich glaube, wenn man diese Selbstreflexion hat, dass man es auch erkennt, dann ist schon viel gewonnen. Ich sehe nur halt sehr häufig, dass eigentlich da dieses Bewusstsein dafür, wie man selber tickt und auch die Fähigkeit, dass man sich mal beobachtet in seinem Handeln, bei vielen fehlt. Und dann ist es eigentlich schade, weil dann, glaube ich, ist die Entwicklung eine sehr eingeschränkte. Mhm. Aber es ist auch, also davon bin ich auch tief überzeugt, jeder ist in seinem Entwicklungsstadium genau an dem Punkt, wo er sein soll. Mhm. Okay. Also davon bin ich überzeugt, also es gibt kein, das ist schlecht und das ist gut, das ist halt etwas, was wir uns in unserer Dualität, also ich denke eben so, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir in einem Körper inkarnieren, dieser seelische Aspekt, dann ist Dualität da, dann ist Tag-Nacht, dann ist gut-schlecht und wir beurteilen alles in zwei Teile. Die Seele an und für sich, glaube ich, tut das nicht, die will Erfahrungen machen. Für die ist es eigentlich, egal ob es eine gute oder eine schlechte Erfahrung ist, es ist nur eine Erfahrung. Und so versuche ich, mein Leben auch zu erkennen.
Ja.
Das, was man sich vorgenommen hat, das ist nur meine eigene Empfindung, wie das Leben funktioniert. Jeder hat da einen anderen Zugang. Aber das ist eben unsere Dualität, dass wir Dinge in gut und schlecht einteilen, dass wir Dinge als eben erstrebenswert und andere als die werden abgelehnt. Ich glaube, für die Seele macht das keinen Unterschied. Die will einfach nur Erfahrung machen.
Ja. Ein Freund von uns beiden sagt immer, oder wir reden inzwischen so darüber, das ist halt dieser rationale Überlebenstrieb. Und der ist darauf getrimmt worden, über die Evolution Dinge in gut und schlecht einzuteilen, einfach weil es einen Überlebensmechanismus, Vorteilseffekt hatte, zu sagen, das ist jetzt einmal schlecht, keine Grauzonen, schwarz und weiß, weg davon. Ja? Und das Prinzip funktioniert irgendwann nicht mehr, so wie du sagst, wenn du plötzlich alles nur noch in diese beiden Dinge einteilst.
Nein, ich glaube, sonst würde ja auch Schmerz im Sport nicht funktionieren, wenn du lernst, mit Schmerz anders umzugehen, das nicht nur als schlecht zu sehen, dann ist es halt ein Teil des Ganzen und man kann das ausschalten.
Das ist ja alles relativ. Schmerz ist da ja ein wunderschönes Beispiel, was in den letzten Jahren in der Schmerzforschung, Wissenschaft weitergeht, von der Maxime, ja, da ist Schaden in deinem Körper und Schmerz ist ein Zeichen, dass da Schaden ist, bis hin zu dem heutigen Psychosozialmodell von Schmerz oder so. Wie du Schmerz interpretierst, ist so individuell. Ja? Ja. Du bist Pianist und du hast irgendwas in deinem Handgelenk und der ist für dich eine 10 von 10.
Ja.
Aber du bist Läufer, dein Handgelenk ist dir nicht wichtig und derselbe Schmerz ist für dich und umgekehrt. Ja. Also wie viel
Interpretationsspielraum. Also auch mit Empfindungen und deswegen muss man da auch immer sehr vorsichtig sein, denke ich, zu beurteilen, wer was wie empfindet und wie schlimm etwas für jemanden ist.
Mhm.
Deswegen auch Dinge nicht abzutun oder Dinge nicht zu überbewerten, weil die Empfindung, wenn ich dich zwick, weiß ich nicht, wie sich das bei dir anfühlt.
Ja. So. Ja. Und ich werde eine gewisse Empfindung haben und die ist einmal da, die ist nicht abstreitbar, was aber schon Raum für die Frage lässt, warum ist die Empfindung jetzt so? Ist sie höher, als sie sein müsste, weißt du? Wegen einer Prägung von mir? Ist sie geringer, als sie sein müsste? So wie du sagst, man gewöhnt sich an den Schmerz im Sport und das ist immer normal für dich, dass das fünfte Hit-Training die Woche irgendwie schon geht, aber dann vielleicht manchmal mit externer Hilfe sich die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich normal?
Ja, genau.
Beschreibe ich hier gerade eigentlich Response-Mechanismen meines Körpers und spüre mich weniger, als ich müsste. Aber gleichzeitig ist es ja wichtig, dass ich es nicht spüre, weil sonst kann ich morgen nicht wieder draufhauen. Genau. Und dann sind wir wieder auf der Frage nach dem...
Die Leistung nicht steigern. Da ist ja immer eine, natürlich eine Verschiebung. Die Reizsetzung muss ja immer eine höhere werden quasi. Sonst werden wir uns auch nicht entwickeln. Aber es ist trotzdem spannend, wie natürlich jeder damit umgeht und was man sich für Gedanken dazu macht. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich so gelernt habe, ist einfach eine gewisse Körperintuition, also ein Trainingsplan ist wunderbar und quasi auch ein Ziel zu haben, ist ganz entscheidend. Aber die Fähigkeit zu entwickeln oder viel Fokus darauf zu legen, was der Körper dir für ein Feedback gibt. Also diese, ich nenne das jetzt mal Körperintuition, ist ganz entscheidend. Natürlich muss man auch immer beachten, ja, was ist man für ein Typ? Neigt man eher dazu, eher vorsichtig zu sein, auch mit sich, also so ein bisschen hypochondrisch oder eben gar nichts zu spüren. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein schöner Weg, den man im Sport ja durchaus lernen kann oder wo man sich entwickeln kann.
Ja, okay. dann würde ich gerne so viele Side-Themen noch, aber machen wir nochmal kurz trotzdem weiter jetzt beim Werdegang. Wir sind jetzt bei Ende 20, 30 bei dir. Also eigentlich dieser erste große Erwachsenwerden-Schritt, wie du vorher gesagt hast. Du hast jetzt in den Ausdauersport reingefunden. Und wie hat das dann begonnen? Waren da schnell auch Erfolge dann eben da?
Ja,
Du dann da das Mindset entwickelt, boah, noch mehr und mehr, oder?
Das war fließend, aber es ist dann schnell, also es war relativ schnell klar, schon bei meinen ersten Leistungsdiagnostiken, dass die Voraussetzungen relativ gut sind. Also ohne, dass ich viel Vor-Erfahrung hatte oder da auch viel in Training investiert habe, eigentlich gar nichts. Am VO2 Max hat man relativ schnell erkannt, da ist wohl Potenzial vorhanden. Das weiß ich noch, da kann ich mich noch erinnern.
Das war
unser
wichtigste
Kriterium. VO2 Max. Ja, das, also ich ja noch überhaupt keine Ahnung. Also, ja, mach mal halt jetzt mal eine Leistungsdiagnostik. Und die habe ich damals gemacht bei Mario Hüss.
Okay.
Und ganz witzig, das war so mein erster Kontakt. Und irgendwie, ja, dann ging es ganz schnell, dass ich doch so als Age-Grupper relativ schnell erfolgreich war und dann halt immer bei den Age-Group-Rennen gleich mal ganz vorne und irgendwie...
Aber wir reden jetzt mal von österreichischen Rennen halt quer durch Bundesländer durch, oder?
Ja, nein, ich war relativ schnell dann halt relativ viel auch bei den Ironman und Challenge-Rennen.
Okay.
Überall unterwegs.
Ja.
Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel das erste Bahrain-Rennen gemacht, damals noch Challenge. Okay. Das war eins meiner ersten großen Rennen, da war ich, glaube ich, Gesamt zweite Age-Grupperin oder so. Also es war dann immer schon sehr quasi im Gesamt...
Also Halb- und Langdistanz?
Nein, nur Halb. Halb, Langdistanz.
Aber in deinem ersten, zweiten, dritten Jahr dann als Austria-Triathletin?
Genau. Okay. Und dann 2016 bin ich dann Staatsmeisterin geworden auf der Mitteldistanz und in Litschau. Und das war dann so irgendwie, da waren eigentlich alle Mädels damals, die so quasi... in Österreich irgendwie gut waren am Start, also von Annalise Gruber kann ich mich erinnern, über, es war halt noch so die alte Garde, und denen habe ich gleich mal beim Radfahren ziemlich viel abgenommen, also so, dass es war, dass ich mir selber gedacht habe, okay, da ist scheinbar Potenzial vorhanden, dass man das einmal probiert, vielleicht auch auf einem Profiniveau ein bisschen liegen.
Und war bis dato gar nicht in deinem Kopf, aber dann nicht. Dieses eine Rennen der Staatsmeistertitel gegen diese anderen...
Ja, das war eines... Ja, also davor habe ich mir darüber, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht und eine Woche später war ich dann in Zürich auf der olympischen Distanz, weil da waren wir damals für den Ironman dort und ich bin halt nur 50-150 gestartet und das war dann ja schon mit ziemlich viel internationaler Besetzung. Da war ich auch ziemlich gut. Ich glaube, das habe ich dann irgendwie so...
Hast du zu dem Zeitpunkt schon, sind da Leute an dich herangetreten wegen Sponsoring oder war das wirklich einfach self-fueled alles?
Ja, alles.
Also du hast da irgendwie Leistungsdiagnose gemacht, hast Trainer gehabt, hast schon, oder?
Ja, das schon, ja.
Aber das ist dann einfach so dahin geflowt.
Ja, genau.
Natürlich eben gegeben deines Mindsets und deiner Persönlichkeit hast du dich schon reingefuchst, aber es ist einfach passiert.
Es ist einfach passiert und ich war dort ganz tief drinnen quasi, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das war irgendwie auch noch mit so einer gewissen Leichtigkeit und dann kamen halt so Erfolge, die dann so unfassbar cool waren. Ich weiß noch, dass der ÖTRV nach dem Staatsmeister dann zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich eben bei der Europameisterschaft, weil die war in dem Jahr dann bei der Challenge Walchsee, ob ich da Elite starten möchte. Und da war ich so, Nein. Ja,
okay.
Also nein, will ich jetzt nicht.
Ja.
Und das weiß ich noch, das war, glaube ich, dann so 2 Monate später oder 6 Wochen später. Und ich bin noch als Age-Grupper gestartet und war aber Top 10.
Mhm.
Also mit den Elite-Damen, glaube ich. Ich war, habe eine der besten Radzeiten gehabt im ganzen Feld. Und da war dann so, dass ich mir wirklich dann Gedanken drüber gemacht habe.
Hast du nur damals trainiert, also stundenumfangmäßig und...
Ich denke so zwischen 15 und 18 Stunden.
Mhm.
Also ich bin sehr viel schwimmen gegangen,
ja,
weil wenn man nicht vom Schwimmen kommt, und war das irgendwie so. Aber zu der Zeit bin ich auch ganz gut geschwommen.
Mhm.
Ich weiß noch, ein Jahr später, das war dann 2017, bin ich eigentlich so mit der großen Hauptgruppe aus dem Wasser, also so Daniela Bleimehl und so, waren das war auch am Walchsee.
Ja.
Und da bin ich eigentlich viel besser geschwommen als die Jahre danach.
Ja. Und die Zeit, also, die du dafür hattest, die hast du einfach gefunden. Also du hattest immer noch dein Unternehmen.
Ja, genau.
Du warst immer noch selbstständig.
Immer selbstständig. Und, und das gibt natürlich viel Freiheit, weil du nicht fixe Arbeitszeiten hast wie in einem klassischen Bürojob.
Mhm.
Dadurch konnte ich mir das schön einteilen und habe halt viel Fokus aufs Schwimmen gelegt. Laufen war zu der Zeit noch für mich eigentlich das Schwierigste. Also da habe ich mir extrem schwer getan, weil das war dann halt immer so ganz stark am Rad, ganz weit vorgefahren von nicht ganz schlechten Schwimmern, aber okay Schwimmern, ganz gut am Rad und dann eigentlich so richtig schwierig beim Laufen noch. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert, da habe ich wirklich auch viel dann investiert und da ging mir dann irgendwann relativ spät, aber ich glaube so 2019.
Aber du hattest eben recht flexibel Zeit für die Trainings und es hat sich auch überhaupt nicht wie Opferbringen jetzt per se angefühlt, zu sagen, ich kann dafür nicht fortgehen und muss dazu Nein sagen, sondern du hast halt deine Arbeitswelt noch immer gehabt und dann das. Das war halt dein Ding.
Genau. Und also sofort gehen und Party und Freunde, wie soll ich sagen, das war jetzt für mich nie wichtig. Also ich habe immer relativ schnell irgendwelche Projekte für mich entdeckt, denen ich alles unterordne, aus einem intrinsischen...
Aber dein Social Circle war dann wahrscheinlich ja auch aus den Sportlern und anderen Triathleten und so weiter.
Hat sich daraus bestückt, dann ein bisschen entwickelt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt nicht so das Herdentier, ich trainiere nicht gerne in der Gruppe. Ich brauche niemanden zu motivieren.
Ich fühl dich
Also ich mache mein Ding selber und habe bis heute ganz wenige Einzelne, mit denen ich wirklich gerne Radfahren gehe zum Beispiel. Also bei uns zu Hause ist halt, wenn die Sarah Village da ist, gehe ich ganz gerne mit der Sarah fahren, weil die mag ich auch als Mensch wirklich gerne.
Mhm.
Und sonst die Gabi Oppmann und sonst, das war's.
Ja, okay.
Also keine weiteren Begleitungen. Und wir sind aber alle drei, also das ist ganz witzig, weil das sagt jeder immer genau das Gleiche. Also ich glaube, man ist auch ab einem gewissen Niveau gerne mit sich beim Training, weil du hast einen Plan, du hast eine Aufgabe und du brauchst da jetzt niemanden, der dich motiviert. Die Sarah ist noch die am meisten Motivation durch die Gruppe schöpft.
Ja,
ist halt auch, glaube ich, auf der Kurzdistanz einfach auch anders, weil die sehr viel in Trainingsgruppen sind und so weiter. Aber ich habe immer sehr viel auf der Rolle trainiert, Radfahren, so auch im Sommer.
Ja.
Für mich hat Radfahren nie nur diesen, ich bin jetzt stundenlang draußen, das ist so schön, sondern ich finde, Rolle ist unfassbar effizient.
Ja.
Man erspart sich unglaublich viel Zeit und so richtig viel Härte am Rad bekommst du am idealsten vom Bergauffahren oder Rollenfahren.
Kann ich 100% bei mir was das Bergauffahren. Ja, lange Zeit vor Rollen noch, auch im Winter bei 1 Grad und Regen draußen, aber immer auf demselben Hügel, die 10-Minuten-Intervalle da hoch, das bringt extra, also kann ich unterschreiben, Gruppentrainings, das ist lustig, ja. Wir haben letztens auch darüber geredet, wie die Einzelsportarten, aus denen Triathlon besteht, rein historisch im Amateur- und im Elitefeld eigentlich sehr viel als Gruppensportarten betrieben werden, oder? Radfahren im Hobbybereich, aber zumindest in der Elite, Radteams, die zusammen trainieren. Auch mit, das ist natürlich eher ein homogenes Feld, aber auch in diesen Spitzenleuten gibt es große Unterschiede. Läufer, die in Gruppen trainieren, Schwimmer, auch dasselbe. Und ich bin grundsätzlich bei dir alleine trainieren, ich bin auch gern mit mir selber alleine und du kannst auf dein Leistungsniveau schauen und so weiter. Aber natürlich hat das auch einen Preis, ja? Den Preis zu sagen, es muss nicht jedes Training ideal auf mich optimiert sein. Es gibt die Trainings, wo ich mich gerne an deine Pace anpasse und das auch okay ist. Und ich vielleicht durch den menschlichen Kontakt mit dir, durch den Austausch, dadurch, dass ich einfach mal locker loslassen kann, dass nicht jede Wattzahl in der perfekten Range ist, dass ich dadurch vielleicht sogar mehr Ruhe und mentalen Benefit habe, als der Trainingseffekt jetzt theoretisch besser wäre. Ja. Also,
absolut, aber ich trade auch immer. Also diese Einheiten hast du ja immer mal. Also in jeder Trainingswoche gibt es diese Einheiten. Und wenn es sich dann ergeben hat, dass man zusammen was machen kann, dann ist super.
Ja.
Aber es ist natürlich auch wieder, der Trainingsplan von der Gabi schaut vielleicht in der Woche ganz anders aus, zum Beispiel. Und dann ist natürlich schon wieder schwierig. Was für mich aber ganz witzig war heuer, wo ich quasi keinen Trainingsplan mehr hatte, keine Ziele und überhaupt keine Struktur in meinem sportlichen Tun, habe ich auf einmal begonnen, viel mehr zu searchen, ob ich nicht alleine sein muss.
Okay.
Also da habe ich dann begonnen, irgendwie so, ah, ich bin da und da, geh mal Radfahren oder hast du Zeit?
Ja, okay.
Weil ja, genau das jetzt, ich muss ja, wenn ich stundenlang jetzt Radfahren gehe, ist ja auch nett, wenn man Begleitung hat. Und ich bin heuer ganz viel Rad gefahren.
Also und du konntest es dir dann selber erlauben, auch einfach irgendwie zu fahren. Ja, also lockerer, als es im Plan stehen müsste und dann vielleicht dann unstrukturierter.
Ja, also ich habe noch teilweise Pläne gehabt, weil ich so ein paar, ich bin auch noch ein paar Rennen gefahren, also bin ein paar Radrennen gefahren, weil das hat mir immer viel Spaß gemacht und aber trotzdem war ich heuer total entspannt, bin sehr viel Rad gefahren, also habe sehr viele Kilometer gesammelt und ich laufe auch viel, aber schwimmen gehe ich nicht.
Zu so Freundes- und Sozialgruppen, vielleicht noch eine kurze Anekdote von mir und ob du dich da ungefähr reinfühlen kannst. Ich habe auch, als ich dann in der Jugendzeit, so gegen Oberstufe halt, um 18 herum halt mehr, wahrscheinlich meine Hauptphase auch Training hatte, ich habe das auch nie als Opfer empfunden, jetzt zu Partys, Geburtstagsanladungen Nein zu sagen, wenn einmal ein Rennen oder bei Trainings eigentlich nicht, aber vor allem bei Rennen waren. Ich habe das nie als Opfer empfunden. Es war halt einfach so. Das war mein Leben, das war meine große Leidenschaft und mein Hobby und das passt auch. Jetzt im Nachhinein denke ich mir manchmal, dadurch, dass ich so oft Nein sagen musste, überrascht es mich einmal A, dass ich trotzdem immer eingeladen wurde, oder? Stell dir vor, du bist die Person, die immer eingeladen wird, aber immer Nein sagt. Irgendwann denken sich die anderen, ja, okay, dann halt nicht. Wir haben ihn eigentlich gern, wir haben sie eigentlich gern, aber wenn du immer die Absage kriegst, irgendwann wirst du halt nimmer so oft eingeladen. Das ist Gott sei Dank nicht ganz passiert, weil ich dann doch immer zu den wichtigsten Sachen Ja gesagt habe. Nichtsdestotrotz bin ich sicher der aus unserer ganzen alten Freundesgruppe, der noch am wenigsten bei Sachen dabei war. Das heißt, ich war auch der Erste, der dann so ein bisschen, nachdem die Schulzeit vorbei war, sich halt mehr abgekopselt hat, weil die Bonds nicht ganz so stark waren. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, damals war es für mich kein Opfer. Ich habe meine Leidenschaft ausgelebt. Es war schön und gut und ich würde es wahrscheinlich genau wieder so machen. Aber ich zahle jetzt im Nachhinein ein bisschen einen Preis dafür, nicht mehr so einen starken Connex zu guten alten Freunden, zu guten alten Leuten zu haben, wie es hätte sein können, weißt du? Also erst jetzt, 10 Jahre später, wird mir bewusst, dass ich damals angefangen habe, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Und das wäre mir damals nicht annähernd bewusst gewesen.
Und das schreibe ich komplett, weil auch wenn es früher nicht der Triathlon war, der mich so quasi eingenommen hat, sondern der Reitsport war es genau das Gleiche. Ja. Ich war immer die, die nicht dabei war.
Ja.
War aber trotzdem, würde ich sagen, eigentlich gern gesehen. Mhm. Also schon eigentlich ganz beliebt, aber Simone ist halt im Stall und am Turnier und
so. Ja, genau.
Und worüber ich mir da jetzt auch Gedanken gemacht habe, irgendwer hat mich jetzt mal gefragt, ja, wann hast denn du quasi Matura-Jubiläum?
Aha.
Und ich so, oh ja, 20-Jähriges?
Ja. Yeah.
Und dann so, habt ihr was gemacht? Und ich so,
keine Ahnung.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie mich vergessen.
Geil.
Weil ich überhaupt dann eben diese, ich habe schon also so ein bisschen Kontakt, aber da ist wahrscheinlich niemand, der dann sagt,
ah, die Simone, ah, die ist ja auch noch.
Das Simone sage ich das nächste Woche, dann gehen wir
20-Jähriges hast du gehabt dieses Jahr.
Ja, genau.
Ich hatte 10-Jähriges und exakt same story. Irgendwer fragt mich, was machst du jetzt? Ist schon 10 Jahre her? Ich so, hat irgendwer was gemacht? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht und das hat mir dann echt leid getan, weil ich habe mich urgefreut, wenn ich die gesehen hätte und wenn man einfach so weiß, was der ein oder andere jetzt macht.
Ja, ja. Es ist lustig, ja. Also soziale Kontakte, Freundschaften können auch gepflegt, aber manchmal weiß man es im Moment gar nicht. Also manchmal weißt du gar nicht, was das gerade bedeutet, was du jetzt machst und wie du 10 Jahre, 20 Jahre später.
Also, und das ist dann, man merkt dann halt, mit 40 ist es halt so, dieser wirklich Inner Circle ist ein ganz, ganz kleiner und eigentlich primär Familie.
Mhm.
Also Gott sei Dank verstehe ich mich mit meiner Familie so gut und mit meiner Schwester und die lebt jetzt auch wieder in Kärnten. Also insofern ist da auch Nähe. Dann habe ich eine Freundin, die kenne ich mein ganzes Leben, also aber sonst ist da nicht so viel. Und dann aus dem Triathlon, da hätte ich auch nie so das Gefühl, das sind jetzt Freundschaften entstanden. Also tiefe Freundschaften, die über den Triathlon hinausgehen, ist ganz, ganz wenig. Ja. Also wie gesagt, so ein paar Mädels, mit denen ich auch so gern mal auf einen Café gehe. Ja. Also es sind eh nur die
Sagt
zwei.
Ja auch keiner, dass es ein Muss ist, dass man als Gott wieder einen Freundeskreis hat und das nur noch mit so vielen Leuten aus seiner Vergangenheit. Überhaupt nicht wahr. Ich bin auch sehr zufrieden damit, diese ein, zwei Leute immer in meinem Leben zu haben, die wirklich eng sind. Ich habe zum Beispiel keine Geschwister, aber diese ein, zwei, drei Leute, wo ich sage, das ist fast schon ein Geschwisterniveau und das passt auch und das reicht mir. Nichtsdestotrotz, so wie jetzt bei unserem Matura-Ding, schön wäre es schon, wenn noch ein bisschen manchmal die Anbindungen, aber es ist halt nicht so.
Aber man zahlt halt dann einen anderen Preis. Ich meine, ich sehe das jetzt auch nicht als super negativ. Es ist halt, wie es ist.
Ja. Wie das dann mit dem Triathlon begonnen hat, kann es sein, dass es dann sehr ähnlich war wie mit dem Unternehmen davor? Weißt du, du kommst rein, also ich stelle mir das wie so zwei Wellen vor, die sich einfach wiederholt haben. Die erste Welle baut sich auf, Erfolg im Unternehmen und dann Crash. Und dann sehen wir jetzt schon, wie die zweite Welle sich langsam erhebt, oder? Genau. Und wir sind aber gerade noch von deiner Erzählung eigentlich beim Aufwärtsbewegung, Richtung Höhepunkt hin.
Genau.
Sind wir schon nahe am Höhepunkt?
Ja.
Also vom sehr erfolgreichen Amateur sein, jetzt schon die ersten Gedanken Richtung, hey, da ist noch mehr möglich.
Ja, also vom so Gefühl her und die schönste Zeit war dann eben so noch wenig Erwartungen, noch wenig so quasi noch geflasht von, was ist möglich.
Ja.
Und so gekippt ist es dann eigentlich in der erfolgreichsten, in der allererfolgreichsten Phase, also so Post-Covid würde ich mal sagen, wo ich dann für mich auch wirklich richtig gute Leistungen jetzt im Nachhinein, also gebracht habe. Also wirklich am Ball 21 gelaufen, bei der Europameisterschaft, so Dinge, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Ich glaube, Anne Haug ist, glaube ich, 1,17 gelaufen oder so. Ja. Das waren für mich echt schon so, hätte ich mir nie träumen lassen. Also als Letzte aus dem Wasser, glaube ich, als Vorletzte oder so und noch, glaube ich, Neunte geworden damals. Also so Dinge. Oder auch Bodersdorf mit einer 4,00 auf einer realen Strecke.
Ja.
Also das waren alles Dinge, wo ich jetzt denke, boah, warum hast du dich da einfach nicht viel mehr gefreut?
Fuck, ja.
Und das tut mir wirklich im Herzen leid.
Ja,
das tut mir so leid.
Aber 2016 bis 2019 war einfach eine einzige Aufwärtsbewegung.
Ja,
auch,
genau,
oder?
Das war schon...
Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch
emotional,
die Freude, emotional, etc. Aufwärtsbewegung.
Total.
Ja? Dann Covid, wie immer, war die Covid-Zeit, weil du sagst, Post-Covid ist das dann... Also immer noch geile Leistung, aber plötzlich keine Freude. Was ist passiert? Also
ich bin dann halt sehr gut gewesen auf einmal, also und dann war eher mehr Stress, oh Gott, ich muss jetzt so gut bleiben oder noch besser werden und kann ich das und wirklich unfassbar viel, also Vorrennen nahe des Nervenzusammenbruchs immer, also richtig, richtig fertig im Kopf und so viel Angst nicht abzuliefern und das war dann nicht schön, also das nur im Ziel quasi nicht freuen können, sondern nur erleichtert sein, dass man nicht versagt hat. Also so große Versagensängste und gar nicht, dass das Umfeld mir da irgendeinen Stress gemacht hat. Das kommt alles aus mir raus. Und da ist genauso, wie du sagst, die Welle ist wieder und dann wird es wieder toxisch und es wird eine hohe pathologische Komponente, die einfach und wo ich dann auch natürlich dann wird man älter auch. Ich habe mir immer gedacht, ich möchte jetzt nicht Triathlon-Oma werden. Also ich habe jetzt auch nie vorgehabt, mein Leben lang auf Wettkämpfe zu fahren und dann halt wieder als Age-Grouper oder so. Das ist völlig in Ordnung, völlig fein, aber ich weiß, dass ich das nicht könnte. Also quasi mir dann auch quasi, es wäre auch jetzt für mich, manchmal denke ich mir, es wäre spannend, wenn ich irgendwo mitmachen würde, einfach zu sehen, also was hat sich so verändert. Aber ich
würdest du sagen, die ganze Covid-Phase hat nochmal eine gewisse Besonderheit gehabt oder war das halt, weißt du, was ich meine? Also anscheinend ist so 2019 bis 2021 hinein dann wirklich so Umbruch langsam passiert und darüber würde ich gerne nochmal spezifisch zu sprechen kommen. Aber dass das Corona war, dass diese Isolation war, hat das nochmal was beschleunigt oder verlangsamt oder verändert? Das war einfach.
Mein Leben hat sich überhaupt nicht verändert.
Ja, okay.
Ich glaube, ich bin diejenige, die wenn so, oh Gott, Covid-Zeit, das war so schrecklich. Mein Leben hat sich...
Ja.
Ich konnte schwimmen gehen, das war halt dann genau der Vorteil. wir sind auch zusammen Radfahren gegangen. Man hat sich halt zufällig beim Radfahren getroffen. Habe ich, also finde ich bis heute absurd, diese Empfehlungen damals, dass man alles so isoliert und, aber alles fein. Ja. Also mein Leben war sehr, sehr normal. Mhm. Also ich habe auch versucht, einfach so einen normalen Tagesrhythmus mit Training, mit Arbeiten, mit Studieren, da habe ich dann auch schon wieder zu studieren begonnen und so weiter. Also ich habe dann 2015 wieder, also da habe ich dann begonnen, Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften zu studieren und dann Sporternährungswissenschaften. Also war dann sehr beschäftigt.
Ja, ja. Na, ich frage nur extra deswegen, weil vielleicht denken sich auch manche, okay, da kam wieder ein Umdenken, die Welle ist wieder gecrashed, wird sicher auch mit Corona zu tun haben. Na, aber mein Gedanke wäre nämlich auch gewesen, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also es klingt wie die Trajectory, die so oder so gekommen wäre. Ja. Und ich bin auch überzeugt davon, dass, also, dass da wieder die Welle gecrushed ist und so weiter und dass es dann plötzlich toxisch, wie du ja selber sagst, wurde. Liegt sicher nicht daran, dass es per se du bist, weißt du? Also was du beschreibst, klingt wie dieses universelle Phänomen der Hedonic Treadmill, was man kennt. Du hast eine schöne Sache im Leben, du empfindest Happiness, wenn was besser und besser und besser wird. Und wie wir Menschen halt sind, und ich glaube, es gibt keine Eigenschaft, die uns, die unserer Spezies mehr eigen ist als das. Egal, was du hast, egal, wie toll es ist, egal, wohin du kommst, wenn du irgendwas lang genug hast, wird das die neue Norm. Und du misst dich gegen diese neue Norm, komme, was wolle, der Anker ist gesetzt. Und es wenn du nichts dagegen tust. Von alleine schieben sich die Baselines und
Ich erkenne das und ich habe das auch immer erkannt, aber es ist trotzdem in mir etwas, das dem nicht ganz auskommt. Also das ist auch
niemanden so eine, von uns. Also ich glaube, das ist Jahre, Jahrzehnte lange, schieß mich tot, Meditation, Psychotherapie, was auch immer für jeden von uns braucht, um dagegen anzukommen, weil es die intrinsischste Eigenschaft unserer Spezies ist. Bei dir war es halt auf Steroiden. Durch deine Fähigkeit, sich in was so reinzufuchsen und auch sehr gut zu sein, war das halt dieses Prinzip geboostet. Ja, jeder kennt es und bei dir war es...
Ja, voll. Und mir hat jetzt ein sehr lieber befreundeter Arzt gesagt, daran wird sich auch nicht viel verändern, auch wenn man Therapie macht, auch wenn man versucht, das total reflektiert zu erkennen. Du wirst immer was brauchen, wo du das Gefühl hast, du kannst die Beste werden. Mhm. Die beste Version von dir zumindest in der Situation, weil andere sind mir relativ egal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich mich nur an den anderen messe, sondern es geht immer so an so ein eigenes in sich messen und das ist jetzt ja nichts anderes. Also das, was ich jetzt mache, ist ja auch wieder so, dass ich versuche, das auf ein sehr hohes Niveau zu pushen.
Aber wie du über das alles redest, ist ja wirklich unglaublich reflektiert. Wie du, emotionslos klingt so gemein, aber wie du einfach reflektiert diese Sachen aussprechen kannst, das wird ja auch nicht von heute auf morgen gekommen sein.
Ja? Mann, da ist natürlich auch, jetzt bin ich 40, also sicher 20 Jahre, jegliche Form der Selbstfindung dahinter, also im klassischen schulmedizinischen Weg über natürlich Therapie und so weiter, weil es ist natürlich immer ein hoher Leidensdruck und das erkennt man ja relativ schnell und so clever bin ich dann auch, dass man sich ja auch auf allen Ebenen Hilfe suchen kann. Und daraus ergibt sich natürlich viel Erkenntnis, aber die ist natürlich auch immer ein Prozess.
Gab es einen Zeitraum, wo dann am meisten weitergegangen ist? Weil in dieser zum Beispiel jetzt Triathlon-Erfolgsphase, warst du dir damals deiner, wahrscheinlich schon, du wirst dir deiner Dynamik schon bewusst gewesen sein, aber warst du dir der so bewusst wie dann? Oder war dann vor allem, als dann die letzte Verletzung jetzt war und die letzten Rennen war, dann ist dann noch einmal mehr passiert? Oder war es eh schon so ein wirklich langer
Prozess? Es war ein ewig langer Prozess, weil sich natürlich auch in meinem privaten Umfeld dann immer sehr viele Dinge abgespielt haben, die das auch nochmal mir gespiegelt haben. Sagen wir mal so, das ist ja immer, vor allem Beziehungen sind immer schöne Spiegel für das eigene Tun und Handeln und auch natürlich die schwarzen Flecken, die man hat. Und daraus hat sich für mich natürlich schon immer viel gezeigt und ich habe das auch immer versucht, eben sehr reflektiert und mit einer Selbstbetrachtung von oben, nenne ich das immer, zu beobachten, was so tut und wie ich reagiere und warum ich wie reagiere, ist dann halt immer die Erkenntnissuche, denke ich.
Bist du herangegangen an dein Leben wie Wissenschaftler?
Ja, genau. Und das ist halt eine tiefe, verankerte Eigenschaft in mir, dass ich versuche, den Dingen immer auf den Grund zu gehen. Und auch ich möchte mich ja gern selber verstehen. Mhm. Also wenn du eine Reaktion hast auf eine Aktion, dann läuft da ja dazwischen viel ab. Und da ist beim Mensch natürlich viel verankerte Emotion, viel Erlebnis, viel im Un- oder Unterbewussten. Und das versuche ich auf allen Wegen, aktuell auch sehr wissenschaftlich, populär und aber auch ein bisschen alternativwissenschaftlich zu erforschen, weil ich einfach neugierig bin und weil mich das ja auch nicht zu einem besseren Menschen, aber für mich zu einem entspannteren Leben bringt. Mhm. Weil umso besser du dich selber verstehst, umso mehr bist du auch gewahr der Red Flags sozusagen, die da...
Man könnte fast sagen, erkenne dich selbst, ja, genau. Ist eine wichtige Maxime im Leben.
Ja, absolut.
Also vielleicht dann, sogar die zentrale Maxime.
Dann kannst du mit dir umgehen in einem gewissen Maß. Ich glaube, um sich selber, man muss ja, bevor man mit seinen Mitmenschen wirklich gut umgehen kann, deswegen arbeite ich auch nicht therapeutisch zum Beispiel oder nur minimal, genau aus dem Grund, weil ich da so viele schwarze Flecken noch in mir habe, dass ich nicht die sein möchte, die den anderen clevere Tipps gibt. Mhm. Aber das ist auch nur mein eigenes. Also ich gebe auch viele clevere Tipps, aber ich versuche halt aktuell eher, ich nenne das immer Wissenschaftskommunikation. Also wir schauen uns die Grundlagenforschung an, also was jetzt Mikrobiom und vor allem bestimmte Korrelationen zu systemischen Erkrankungen betrifft. Und ich bin nur der Kommunikator. Ich gebe nur das Wissen weiter, das vorhanden ist. Ja. Wir wissen ja sehr viel. Der Therapeut, Arzt, wer auch immer, braucht eigentlich dieses Bindeglied. Mhm. Das bin in dem Fall jetzt aktuell einer von vielen natürlich, aber auch ich. Ja. Und
gute und schöne und akkurate eben Science Communication ist so wichtig, weil so viel Schindluder damit getrieben wird. Mir dreht es den Magen um, wenn ich in... Wie nennt man es denn heutzutage in Standardmedien? Ja. Sie redet sich von dem Standard. Das kann auch der Standard sein, aber auch
in populär.
Wie auch immer, Mainstream-Medien, keine Ahnung. Es können ja auch qualitative Sachen sein. Es kann die Süddeutsche sein, es kann die FAZ sein, es kann der Standard sein. Und trotzdem dreht es einem manchmal den Magen um, wenn man über ein Thema liest, wo man sich wirklich viel damit beschäftigt hat, wie das kommuniziert wird,
wie es interpretiert wird,
wie was über dargestellt wird, was so einfach nicht stehen gelassen werden kann, wie es eigentlich viel mehr Caveats und.
Und du kannst jede Studie, also ich war letzte Woche auf einem großen Kongress in Baden-Baden und da hat ein Professor dann gesagt, du kannst dir die Studie so hinbasteln, dass du dein Outcome, was du kommunizieren möchtest, auch bekommst.
Manipulation.
Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und das ist jetzt, weil du vorher gesagt hast, ja, das klingt so emotionslos, das ist vielleicht eine gute Eigenschaft, die ich dann in diesem Feld mitbringe, weil ich die Dinge versuche einfach nur anhand der Fakten, und eine Studie interpretieren zu können, lesen können, das ist Handwerk, das kann jeder lernen, weil dann man muss sich einfach quasi wie eine Checklist, wenn man nicht geübt ist, herannehmen und dann kann man das emotionslos anhand der Fakten einfach auch kommunizieren. Und natürlich ist es dann immer schön, wenn man Emotionen reinbringt, weil es natürlich auch spannend ist und auch begeistern soll und mich ja auch begeistert. Aber primär, wenn ich eine Studie mal das erste Mal in der Hand habe, versuche ich darauf sehr, sehr emotionslos zu blicken.
Aber würdest du sagen, es gibt dann die eine Art, diese Studie zu interpretieren, die am richtigsten ist? Also mir kommt vor, auch in der Wissenschaft, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, ich habe das mit meinem Vater letztens lang diskutiert, ich hole jetzt ein bisschen aus. Mir kommt vor, die Grundannahme der Bevölkerung zu Wissenschaft ist es, hier werden eben Fakten ermittelt, hier wird herausgefunden, ob etwas richtig oder falsch ist. Und das ist die Grundannahme. Und dann spaltet sich das in zwei Lager, nämlich einmal das eine Lager, das so wissenschaftsgläubig ist, dass es nichts hinterfragt, dass es Studien als schwarz und weiß sieht, als da ist jetzt was richtig, da ist was falsch, erwiesen, nicht erwiesen. Und das andere Lager, was dann so wissenschaftsskeptisch wird, dass es gleich alles aus dem Fenster haut. Und das Grundübel ist, dass wir verlernt haben, auch bei der Wissenschaft anzuerkennen, dass wir auch hier von Grauzonen, von Ambiguität reden, von es deutet dahin, aber wie bindet es sich im Korpus aller anderen Sachen ein, weißt du?
Genau.
Okay.
Und die Dinge hinterfragen. Ja. Das ist ja eigentlich das, was du als Wissenschaftler machen musst. Du musst komplexe Fragen stellen. Mhm. So stellen wir Hypothesen auf.
Ja.
Und um das geht es im Endeffekt. Weil ein schönes Beispiel ist für mich immer Sportwissenschaft oder Sporternährungswissenschaft. Wir haben da in Europa sicher mit dem Asker Jörgentrup einen Godfather. Nur, ich muss auch dazu sagen, wenn ich mir die Studien anschaue, die es gibt, ist da sehr viel, ja, sagen wir mal so, wo ich mir sehr schwer tue, das auch als wirkliche Wissenschaft anzunehmen. Okay. Weil wenn wir keine homogenen Kohorten haben in sporternährungswissenschaftlichen Fragen, und die haben wir in den wenigsten Fällen, dann ist das nicht valide Wissenschaft. Mhm. Weil wenn wir jetzt eure ganzen zum Beispiel Athleten zusammenfassen würden und dann eine sporternährungswissenschaftliche Studie anleiern, dann sind die sehr, sehr unhomogen. Das ist die 16-Jährige mit den besten Voraussetzungen, die schon viel trainiert hat und, weiß nicht, dann einen Halbmarathon in 1,30 läuft. Das ist der 70-Jährige und so weiter. Die Kohorten sind sehr klein, wenn sie homogen sind. Das ist schon mal schön. Mhm. Aber sonst ist ja ein vor allem Elite-Athlet immer in seiner Physiologie äußerst außergewöhnlich. Das heißt, der würde aus jedem Median in der Empfehlung, also würde herausfallen, der ist nie Mittelmaß, in nichts. Mhm. Das heißt, der wird in jeder Studie der Ausreißer sein und rausfallen. Mhm. Wenn wir so viele außergewöhnliche physiologische Eliteathleten haben, dann sind die aber trotzdem in ihrer Physiologie alle, vor allem metabolisch, trotzdem sehr different. Mhm. Und wie kann ich dann eine allgemeine Empfehlung abgeben?
Mhm. Ja, ja. Auch solche Erkenntnisse sind dann eigentlich mit drei Caveats behaftet. So anwendbar, unter Anführungsstrichen, unter diesen, in jener Kohorte, mit diesen Voraussetzungen
etc. Wir nehmen das aktuell, weil wir sind ja froh, dass wir überhaupt irgendwas haben. Das als quasi Grundlage, wo wir auch Empfehlungen abgeben. Und deswegen dreht es mir persönlich aktuell noch immer den Magen um, wenn wir uns auch in der österreichischen Trainerausbildung die Ernährungswissenschaften dazu anschauen. Mhm.
Ja, weil, das, was, also wo genau dreht es dir um? Was?
Ja, weil es so eine Verallgemeinerung ist von etwas, was du aber auf den Einzelnen nicht empfehlen kannst oder nicht umlegen kannst. Das funktioniert nicht. Und das ist für mich nicht valide.
Ja.
Das heißt, wir müssen hochindividuell arbeiten, gerade wenn es um metabolische Prozesse geht, physiologische.
Wir hätten halt so gern Richtlinien, oder?
Wir hätten halt so gern,
hier in dem Lehrbuch ist die Periodisierung beschrieben, wie sie zu machen ist.
Genau.
Hier ist die Sporternährung beschrieben, wie sie zu machen ist. Weil wir uns in einer hochkomplexen Welt bewegen, die immer anfordernder wird. Und wir lecken uns ja alle Finger ab, wenn wir das Gefühl haben, da ist einmal was. Aber anstatt kritisch zu bleiben, wo eigentlich was ist die Alternative? Die Alternative ist, die Scheuklappen drauf zu tun, nicht kritisch zu sein, okay, cool, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen, geil, ich habe eine einfache Antwort, aber dann fahre ich gegen die Wand.
Ja, genau.
Ich fahre irgendwann gegen die Wand, sobald ich nicht in Dürre arbeite.
Also ich meine, ich beschäftige mich halt hauptsächlich mit ernährungsspezifischen Themen, nur das funktioniert ja in den meisten Fällen nicht.
Ja.
Das ist die Empfehlung, weiß ich nicht, 90 Gramm funktionieren.
Mhm.
Wir haben bei den Kohlenhydraten nicht einmal eine pro Kilogramm Körpergewichtangabe.
Ja.
Ein 45-Kilo-Mädchen fällt in den gleichen Topf wie ein 80-Kilo-Mann.
Ja.
Das heißt, das ist schon, funktioniert schon mal nicht.
Mhm.
Jetzt gibt es scheinbar welche, die verstoffwechseln 120 Gramm.
Mhm.
Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, alle physiologisch 90 sind nur möglich und so weiter.
Mhm.
Das heißt, da bin ich sehr, sehr vorsichtig und da diskutiere ich auch unfassbar gern mit allen Kollegen.
Mhm.
Aber natürlich ist das Setting, also das aufzustellen, unglaublich schwierig.
Mhm.
Weil, ja, und dann ist die Frage, wenn ich natürlich von einem Couch-Potato, Otto-Normalverbraucher, dem eine Empfehlung geben wird, dann wird es viel leichter, weil es eben nicht so spezifisch ist.
Ja.
Nur umso individueller es wird, umso schwieriger wird auch die Annäherung einer allgemeinen Empfehlung.
Ja, jeder, der mal eine wissenschaftliche Studie stellbar aufbauen musste, durchführen musste, weiß, wie hart es ist, die Variablen richtig zu bekommen, das Setting richtig zu bekommen, alles zu kontrollieren. Und selbst die geilst kontrollierteste, geilst durchgeführte Studie hat so viele schwarze Flecken, so viele blinde Flecken, so viele, was ja auch okay ist, weil es geht ja nicht um die eine Studie, es geht darum, dass wir weiter und weiter und weiter forschen und sich das Bild irgendwann mal klärt. Mit dem Wissen aber glaube ich, dass es nie die eine Antwort geben wird. So wie du sagst, wir werden Tendenzen herausfinden, wir können Muster erkennen. Und diese Muster können wir dann nutzen, um für uns individuell, es ist ja nur der Anfangsbereich einmal so, wir haben ungefähr herausgefunden, in was für einer Welt wir uns hier bewegen, wie das mit den Kohlenhydraten so grundsätzlich funktioniert, von welchen Mengen wir grundsätzlich reden, von was für Zusammensetzungen wir grundsätzlich reden. Und dann beginnt es eigentlich für mich erst. Dann beginnt es für mich, das herauszufinden, was jetzt für mich funktioniert. Ja? Und das wird so schlecht kommuniziert, das ist genau das, was ich meine. Auch in den guten Medien wird so schlecht kommuniziert, dass diese einzelne Studie oder auch diese einzelne Meta-Analyse ein kleines Puzzle-Piece in dem großen Ganzen ist. Es gab noch kein Feld, in dem ich mich jemals reingefuchst habe, wo ich dann nach einem Monat oder einem halben Jahr nicht da gesessen bin und mir gedacht habe, ich weiß gar nichts.
Ja, genau.
Der klassische Dunning-Kruger, oder? Ja. Es geht so schnell, dass man denkt, oh, jetzt habe ich es langsam, ja, dann bleibst du dann, dabei.
Genau.
Und die Frustration schlägt zu und du weißt gar nichts.
Das ist bei mir immer, ich lande mehr oder weniger immer beim Urknall, weil dann steht da irgendwas, was ich nicht hundertprozentig verstehe und dann versuche ich das zu verstehen und dann lande ich bei was ganz was anderem und die Stunden vergehen und deswegen ist es wirklich manchmal für mich auch ernüchternd. Und wie du sagst, ich glaube auch, das macht aber auch einen guten Wissenschaftler im Endeffekt aus, wenn du erkennst, wie wenig du weißt. Also wenn dir jemand sagt, er weiß unfassbar viel, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass er...
Also die wirklich großen und guten Leute, also die großen Leute, von denen ich auch Podcasts höre, die Leute, die seit Jahrzehnten Erfahrung haben, die eben auch als die Godfathers in ihrem Bereich bezeichnet werden, beim Aska weiß ich es jetzt nicht, aber die sind alle so humble, weißt du, die sind so bescheiden. Ja. Die sagen, hey, ja, ich habe da auch Awards gewonnen und so weiter, aber mit Demut gehen sie an ihr Feld ran, mit so viel Demut.
Ja, und weil du siehst, wie unfassbar groß das Nichtwissen in einem ist. Also, weil du das ja erkennst. Ich meine, ich bin immer geflasht von Menschen, die immer glauben, sie wissen so viel. Das fasziniert mich, weil ich habe immer das Gefühl, ich weiß viel zu wenig.
Ja.
Ich investiere meine ganze Zeit eigentlich aktuell nur mehr drauf, Wissen anzueignen. In unserem Feld ist das natürlich, da geht es jetzt so schnell und das ist ja auch schön.
Ja. Was findest du gerade am spannendsten? Wo ist gerade deine,
mein Fokus?
Wo schlägt die Leidenschaft gerade am höchsten?
Also ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit dem Thema orales Mikrobiom.
Mhm.
Das heißt, das Intestinale haben wir in den letzten Jahren ist schon sehr gut erforscht und begonnen zu verstehen, sagen wir mal so. Also die letzten 15 Jahre waren da eigentlich bezeichnet. Das Orale hinkt da ein bisschen nach, ist aber die zweitgrößte bakterielle Beherbergungsstätte im menschlichen Körper. Und hat einen unfassbaren Einfluss auf das Intestinale. Und was wir halt immer gesehen haben, oder was wir dachten, ist, der Magen ist die chemische Barriere über die Säure. Und wir haben die Translokation vom Mund in den Darm nicht so stark, aber das haben wir viel stärker als gedacht und macht viele Probleme, weil die Bakterien, die im Mund kommen, Sal sind, die dort sein sollen und auch dort ihren guten Job ausüben und in einem symbiotischen Gefüge leben, machen intestinal aber dann große Probleme. Und damit beschäftige ich mich im wissenschaftlichen Sektor, arbeite da viel mit Zahnärzten, bin da sicher jetzt die so, weil da sind die Studien echt so 20, 2021, 2022, also das latest Shit. Und mache da extrem viel Wissenschaftskommunikation im Moment, arbeite da sehr viel auf und versuche dann natürlich auch unseren Feldern, was jetzt Produktentwicklung betrifft, ein bisschen Input zu geben, weil das natürlich therapeutisch in Zukunft interessant sein soll. Jetzt für die Sportler, die zuhören und die jetzt sich denken, ja, was hat das dann mit Sport zu tun? Hat sehr viel mit Sport zu tun. Ich bin so eigentlich darauf gekommen. Ich habe einen Freund, der ist Professor in Wien, selber auch Triathlon gemacht und ist Ernährungswissenschaftler. Und der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hast du das gesehen, die Korrelation der oralen Mikrobiota auf den Blutdruck und daraus in weiterer Folge auf die sportliche Leistungsfähigkeit? Wenn du zum Beispiel nur zweimal am Tag mit Chlorhexamet spülst, wie stark sich hier auch die Leistungsfähigkeit verändert. Über bestimmte Bakterien, die für die Nitrit-Nitrat-Verstoffwechselung.
Also Leistungsfähigkeit nach unten. Weil nach das habe ich nämlich auch gehört. Das ist die eine Sache, die ich im orale Mikrobiom weiß.
Ja, genau.
Wenn wir rote Beete supplementieren wollen, rote Rüben, was ja über den Nitrat-Pathway Nitric Oxide so toll sein soll, dann keine Mundspülungen, weil die Bakterien brauchst du für die
Stoffwechselung. Sonst funktioniert diese Überführung, dieser biochemische Prozess nicht.
Ja.
Und das ist aber auch per se schon, weil wir haben jetzt nicht nur den leistungssteigernden Effekt über die nutritive Aufnahme von diesen sehr, scheinbar sehr potenten Stoffen, sondern wir haben ja, ja einfach auch normale physiologische Prozesse, die wir dadurch beeinflussen, wie zum Beispiel den Blutdruck, was natürlich für die allgemeine Gesundheit ein wesentlicher Faktor ist. Und wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass man Menschen mit hohem Blutdruck ja grundsätzlich auch Sport als Intervention empfiehlt, dann muss man ihnen aber auch sagen, dass sie bitte nicht permanent Mund spülen sollen. Weil das ist ja auch missverstanden. Wir wissen jetzt alle, Antibiotikum ist nicht so clever, wenn man es einnimmt, wie smart ist. Aber ein Mundwasser ist nichts anderes wie ein flüssiges Antibiotikum im Mundraum. Und darunter leidet ja auch unsere kommensale Mikrobiota.
Ja, so spannend. Aber auch wenn du sagst, du bist jetzt vom Intestinalen in das Orale gewandert, und ich kann mir vorstellen, jetzt eben in 2023, oder? Ja, genau. Und die neuesten Studien, die werden ja auch durch AI inzwischen superpowered sein, oder? Weil wir reden hier ja von so vielen verschiedenen Bakterienstämmen und einem so komplexen Zusammenspiel. Und wahrscheinlich jetzt durch Big Data plus AI, Large Language Models, wird man da Fortschritte machen können, die davor undenkbar waren. Mein letzter Stand, ohne dass ich jetzt up-to-date bin, ist aber immer noch, dass wir sagen, es ist ein relativ gesehen so junges Feld und wir sprechen hier von so einer Komplexität, vergleichbar mit unserem Immunsystem, wenn nicht sogar noch komplexer. Und das Immunsystem ist schon eigentlich unverständlich, sagen die Immunexperten, und die forschen seit Jahrzehnten dran. Können wir jetzt schon sehr sicher, also was sind so gewisse Grunderkenntnisse, von denen wir sagen können, ja, da sind wir uns sehr sicher, nämlich, dass es eine Bedeutung hat, aber darüber hinausgehend einzelne Bakterienstämme versus...
Also das ist völlig richtig, was du sagst. Also wir haben ja vor allem seit 10 Jahren hat sich ja auch die labordiagnostische Technik die Möglichkeit dahingehend verändert, dass wir nicht mehr nur Flora aufzüchten. Das heißt, früher ganz klassisch Agarplatte, man hat irgendwas aufgezüchtet, hat geschaut, wer kommt, was kommt. Ein paar haben sich eingefärbt, ein paar nicht und so und so weiter. Mittlerweile macht man das ja über Gensequenzierung. Das heißt, wir kriegen da unfassbar viele Daten, weil jeder Genschnipsel, jedes Bakterium quasi dann auch sequenziert werden kann. Wir können Shotgun machen, also wir können wirklich auf Einzelne schauen, wir können aber auch quasi uns einen groben Überblick verschaffen über eine 16S oder was auch immer. Das heißt, das sind unfassbar viele Möglichkeiten. Wir kriegen unglaublich viele Daten. Ich würde mal sagen, aktuell können wir 4 bis 5 interpretieren anhand der Studien dazu. Ja. Nur, das ist schon so viel, dass man daraus sehr, sehr schöne Interpretationsmöglichkeiten hat. Ja. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass diese Achsensysteme aus dem Darm heraus ihren Ursprung haben. Das heißt Darm-Leber-Achse, Darm-Hirn-Achse, Darm-Muskel-Achse. Dass so wie das auch im Körper quasi zentral als Mittelpunkt ist, hat es auch quasi, ist hier der zentrale Mittelpunkt als Dreh- und Angelscheibe der Gesundheit. Ja. Das heißt, wir sehen, und das ist unumstößlich, dass in sehr vielen Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes, ein Insulinresistenz, ein metabolisches Syndrom vorgeschalten, immer eine Veränderung an der Mikrobiota stattfindet. Das heißt, wir haben eine bakterielle Veränderung in eine eher Negativlage, das heißt eine dysbiotische Milieu.
Ganz kurz, wissen wir, in welche Richtung die Kausalität dann hier fließt? Oder kann das in beide Richtungen sein? Also diese Art von Pathologien, die dann mikrobiotische Veränderungen auslösen oder mikrobiotische Veränderungen durch XY, die dann wiederum...
Genau, natürlich, wir haben unterschiedliche Faktoren, die mal aufs Mikrobiom wirken, aber nachgeschalten, danach kommt immer die Veränderung an, in dem Fall zum Beispiel, das Erste ist immer, was sich verändert, ist die Insulinresistenz. Also das ist, wenn wir über Stoffwechselerkrankungen, wir sehen da einen direkten Zusammenhang damit, Veränderung an der Insulinsensitivität eigentlich und in weiterer Folge dann natürlich weitere Verschiebungen im Stoffwechsel. Dafür ist die Leber zuständig. Das heißt, da gibt es ganz klare Hierarchien, was sich zuerst verändert und was sich als allererstes verändert. Durch unterschiedliche Faktoren ist immer die bakterielle Besiedelung. Das kann auch Sport sein. Das ist eine Insulinsensitivität oder Insulinresistenz bei Ausdauerathleten ist gar nicht so selten. Das macht sich dann nur sehr viel später bemerkbar. Genau aus dem Grund, weil wir sehen, dass dieser vermehrte Umsatz, den wir haben, vermehrt freie Radikale produziert. Wir nennen das ja dann oxidativen Stress. Ganz physiologisch, normal, gewollt, notwendig. Aber diese vielen freien Radikale, mehr oder weniger einfach ausgedrückt, auch eine Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung.
Wir haben wie mit allem die universelle Inverted U-Shape, oder? Zu wenig, in dem Fall von Bewegung und Sport. Insulinresistenz aus diversen Gründen. Ja. Sweet Spot, wo die schädlichen Sachen wie freien Radikale aber dann genau wiederum die Prozesse anregen, die uns resilient gesund halten. Und wenn wir es übertreiben, wieder genau dasselbe. Also alles in Moderation, auch da wieder. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir in 15 Jahren eben durch Fortschritte, wie wir Daten ermitteln können, wie schnell, wie viel Daten wir ermitteln können, plus, dass wir sie dann auch hoffentlich interpretieren können mit der Hilfe von AI, dass wir nicht in der Lage sein werden, super präzise, individuell heruntergebrochen zu diagnostizieren und dann aber auch zu verändern. Würdest du das auch so sehen?
Ja,
also
absolut.
Wir bewegen uns ja in allen Feldern Richtung Precision Medicine.
Ja,
und wahrscheinlich
machen wir jetzt auch schon. Auch machen wir aktuell auch schon.
Funktioniert auch schon. Ne?
Und funktioniert wunderbar. Also ich meine, das, was wir an probiotischen Bakterien zur Verfügung haben, ist ja auch immer die Frage. Wir haben unfassbar viele Bakterien, humane Stämme, die quasi in und an uns leben. Aber nur wenige sind auch wirklich probiotisch nützlich oder nutzbar aufgrund von bestimmten Qualitätskriterien. Und das wird auch immer mehr. Wir können die ja auch immer besser stabilisieren, immer besser quasi zur Verfügung stellen. Da entwickelt sich ja auch viel. Und dann ist es natürlich so, dass wir anhand dieser diagnostischen Mittel dann auch sehr präzise tailored Probiotics anbieten können. Das heißt, genau auf dich abgestimmt. Ich meine, ich arbeite natürlich schon so.
Ja, klar. Das wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Immer wenn ich mir zu spezifischen Themen Podcasts angehört habe, das kann jetzt alles zu Mental Health sein oder Physical Health, wurscht, dann ist oft rausgekommen, weil diese Leute, die dann darüber, über ihr Feld, in dem sie seit Jahrzehnten forschen, natürlich sehr... Okay, jetzt hat sich die ausgeschaltet. Magst du die kurz wieder einschalten? Hold the thought, wir sind bei 1 Stunde 11 und 11 Sekunden. Achso, ja, aber dann findet sie mich ja nicht.
Der arme Alex muss schon ein Gel essen.
Ja, geil, ja. Product Placement, schalalalala.
Viel, viel besser als das. Oh, wow.
Ja, passt gut. Oh, sie ist so geduldig.
Ich habe gedacht, das mit Gel habe ich mal als Scherz gedacht.
War auch ein super lustiger Schmäh. War auch mega lustig, ich habe so lachen müssen. Also, ich höre mir Podcasts an und diese Experten, die seit 30 Jahren dann über Hypnose forschen, wobei das auch ein bisschen neu ist, oder seit 20 Jahren über Cooling, wie kann ich meine Hände und Füße coolen und das gibt Leistung. Wurscht, du gehst dann raus aus diesen Vorträgen oder aus diesen Podcasts und denkst dir, das ist die Sache, die ich machen muss. Aber es ist halt eine von 100.000 Sachen, die helfen kann oder nicht. So, jetzt frage ich dich, du bist natürlich in diesem Feld, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du nicht zu einem Teil denkst, hey, das ist der Shit, der wirklich viel auslösen kann. Und ich würde es mir wahrscheinlich sogar einreden lassen, weil so wie du sagst, Gut, Brain, Gut, Muscle, whatever access, jetzt auch im Oralen, das connectet halt alles. Und da ist so viel los. Also würdest du sagen, es hat eine höhere Relevanz als viele andere Dinge in dem Potenzial, wie es uns helfen kann? Also wir werden es tailern können, wir werden präzise sein können, wir werden diagnostisch arbeiten können.
Ich glaube schon, weil es die Ursache, also quasi, weil es etwas an ursächlichen Prinzip verändert. Mhm. Wir arbeiten ja in der klassischen Schulmedizin immer eigentlich nur an der Symptombekämpfung und nur am Kranken. Das heißt, wir versuchen niemanden gesund zu erhalten, das interessiert niemanden. Wir haben den Kranken und dann hat man Symptome und die versucht man zu verändern. Das heißt, das, wo unfassbar viel Geld und Energie hineingesteckt wird, aktuell ist zum Beispiel dieses Phänomen der nicht-alkoholischen Fettleber, also wenn die Hepatozyten, also die Leberzellen, Fett-Triglyceride einlagern, aufgrund von Zucker, der nicht verstoffwechselt wird, also Ernährung, Lebensstil, da forschen wir und geben unfassbar viel Geld aus, ein Medikament dagegen zu entwickeln. Ja, was ist denn die Ursache? Die Art, wie wir uns ernähren. Und vorgeschaltet natürlich, quasi unser Lebensstil und natürlich
bewegen, nicht bewegen, Stress, alles,
genau, also viele wirtschaftliche Faktoren auch, weil wer hat denn Interesse daran? Es gibt viele quasi, wenn wir wissen, Nestlé hat sehr viel, sehr spannende Lebensmittel, aber auch sehr viele Anteile an sehr potenten Arzneimitteln, dann wissen wir, da ist natürlich viel Interesse, wirtschaftlich davon auch zu profitieren. Aber nicht der einzelne gesund zu werden. Also das ist nicht im Fokus. Mhm. Das muss einem auch immer klar sein. Und ohne dass das zu bewerten ist, ich bin unfassbar froh, dass es ein Antibiotikum gibt. Bitte nicht falsch verstehen. Schmerzmittel und so weiter sind Dinge, die bringen uns ja auch sehr viel weiter. Aber man muss halt sehr vorsichtig und reflektiert auch mit diesen Dingen umgehen. Und warum ich denke, dass eben das Mikrobiom oder die Arbeit an dem Thema Darmgesundheit so entscheidend ist, weil da eben so ein Rattenschwanz dranhängt an physiologischen Prozessen.
Ja.
Und wenn wir hier ansetzen würden, und auch natürlich ist es primär eine Lebensstilintervention, nur veränder mal quasi das Essverhalten von Menschen. Das bedarf auch wieder unfassbar viel Aufklärungsarbeit, Kommunikation, wer hat Interesse daran, das muss man sich auch immer fragen.
Und es ist einfach so unendlich hart.
Und es ist hart.
Als jemand, der, also als Leute, die mit dem Lebensstil von Leuten konfrontiert sind, wie kann ich jemanden zu mehr oder vielleicht auch weniger Bewegung bringen, wie kann ich jemanden, oder Essverhalten, Schlafverhalten, aber the bedrock of health und well-being. Das ist trotzdem eine spannende Frage, die ich mir stelle. Können wir... Weil eben das Schlafverhalten zu ändern, das Essensverhalten zu ändern, nicht eine Sache ist, sondern automatisch 50 Sachen sind. Ja? Und können wir den Shortcut nehmen? Kann eine relativ kostengünstige, ziemlich umfassende Analyse deiner diversen Mikrobiota in Kombination einer hoffentlich kostengünstigen Intervention dann, kann das mir extrem viel bringen,
ja,
ohne
kann's.
Dass ich den langen Weg gehen muss?
Ja, ja. Kann es natürlich. Ja. Aber da muss man sich auch immer bewusst sein, dass es dann keine zeitlich begrenzte Therapie ist, sondern eine lebenslange Intervention. Dann, weil ich bin ja wirklich immer ein Verfechter davon, dass wir uns zuerst den Darm anschauen und dann erst über Vitalstoffsupplemente nachdenken, weil wenn der Darm nicht gesund ist, produziere ich maximal teures Pipi, wenn die Resorptionsfähigkeit nicht vorhanden ist. Das heißt, das sind alles Dinge, die muss man vorher abklären, aber dann kann man natürlich einfach sagen, okay, ich will an meinem Lebensstil nicht viel ändern, sondern ich möchte lieber ein paar Dinge einnehmen, die mich nicht noch zusätzlich krank machen, sonst wären wir eh bei den Arzneimitteln.
Ja.
Bei den Arzneimitteln wissen wir halt, dass die Nebenwirkungen enorm sind. Die haben wir natürlich bei den alternativmedizinischen Mikronährstoffen, Vitalstoffen oder im Pro- oder Prebiotics nicht. Aber es ist eine lebenslange Intervention. Und kostet Geld und ist fürs Produkt, ich bin nicht per se happy damit, weil ich möchte ja grundsätzlich das Bewusstsein schaffen, wie ein Leben im Alltag so zu bewältigen wäre, dass es möglichst wenig Kollateralschäden verursacht.
Ich glaube auch, dass es rein theoretisch möglich ist. Ja? Wenn du der ganzen Biohacking-Self-Optimierungsszene heutzutage zuhörst, dann kommst du manchmal mit dem Glaubensansatz raus, es geht nicht ohne XY-Intervention und Produkt und so. Aber ich bin schon ein Believer darin, dass...
Es wird extrem schwierig, wenn wir nur die Ernährung hernehmen. Allein die Nährstoffdichte ist eine andere als vor 30 Jahren. Natürlich... Und was ein wesentlicher Faktor für mich ist, deswegen versuche ich auch so viel zu kommunizieren, ist, scheinbar wissen die Menschen nicht mehr, was gesund ist. Jetzt haben wir von den Deutschen, die Deutschen machen das einmal im Jahr, dieser Ernährungsreport wird publiziert vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland, wo man die Menschen fragt, was ist das Wichtigste für dich im Zuge deines Lebensmittels-Einkaufs. An was denkst du da? Was muss da, welche Faktoren sind das? Und da sagen doch wirklich 90% der Menschen, das Wichtigste ist, dass das gesund ist. Die nächste Frage...
Dann schaut man sich an, was sie tatsächlich kaufen und wie sie tatsächlich essen.
Und die nächste Frage ist dann, wie ernährst du dich tagtäglich? Dann sagen, es sind, glaube ich, über 70%, sie essen jeden Tag einmal mindestens oder mehrmals Obst und Gemüse. Und nur 1% sagt, sie essen täglich Fastfood oder Konserven. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn wir mittlerweile in Österreich 30% der österreichischen Bevölkerung hat eine nicht alkoholische Fettleber, dann frage ich mich, wo ist der Gap? Und der Gap ist für mich Wissen. Und dafür sind wir zuständig. Das heißt, jeder Therapeut, jeder Wissenschaftler, der in irgendeiner Art hier mit den Menschen arbeitet, wo das Thema ist, muss versuchen, das Wissen zu vermitteln, Weil scheinbar
Wissen ist und Wahrnehmung, nicht. Weißt du? Ja. Weil ich glaube den Leuten, dass wenn sie reporten, dass sie, manche Leute werden sich ja aus Scham vielleicht falsch reporten, das hast du immer bei solchen epidemiologischen
Geschichten. Ja.
Aber manche Leute werden einfach in ihrer Wahrnehmung, wenn du sie fragst, die würden dir ein Gelöbnis darauf ablegen, zu sagen, ich esse gesund und gut und viel Obst und Gemüse und dann würdest du sie verfolgen 24 Stunden lang und kommst drauf.
Das ist nicht
gesund. Ja, weil gesund relativ ist. Das ist das Problem.
Ja, relativ, aber auch viel fehlkommuniziert, glaube ich. Weil zum Beispiel der Smoothie, dieser klassische Trink aus viel Obst, ist in den meisten Köpfen gesund. Das ist für viele schon mega gesund. Natürlich, im Gegensatz zum Cola, denken sich, boah, das ist gesund. Das hat
crazy Fruktosebombe, ja. Wie immer man zur Fruktose stehen mag, wie man will. Aber,
ja, wurscht. Also,
da sind wir halt wieder bei dem Thema, dass gesund sein sehr wieder individuell ist. Weil für den einen ist das gesund, wenn zum Beispiel ein Sportler, der braucht mehr Zucker. Das große Problem ist dann meistens, was ich so ein bisschen auch ein Problem habe, wenn man dann sagt, okay, Vollkorn oder Weizen. Das beste Beispiel. Nein, nur Vollkorn ist gesund. Das ist so ein scheiß Bullshit. Und dann kaufst du dir einen Vollkornweckel, dass das fünffache kostet.
Und ist eh kein Vollkornweckel.
Ja, das kommt noch dazu, oder Kornspitz oder sowas. Und das heißt aber nicht deswegen, dass sich da der Blutzuckerspiegel besser oder langfristiger sich erhaltet. So ein Scheiß. Und dann verkauft man das halt dann auch dementsprechend. Das ist das große Problem, was ich noch immer sehe. Und da gehört auf jeden Fall mehr Aufklärung. Und da ist das große Problem, was wir überall haben, Kontext. Weil du hast doch selber gesagt, bei einer Studie, wenn man das sich herauszieht oder einfach auch viele Medien, wie er das vorher gesagt hat, mit dem Standard oder die Standardmedien, die nehmen das einfach aus dem Kontext heraus und wenn du es wirklich verstehen willst, brauchst du 30 Bücher oder mehr. Und das versteht aber die Masse nicht. Und das ist das Gefährliche, wo wir entweder versuchen müssen, mehr zu manipulieren oder mehr einzuschränken, auch in der Ernährung. Also ich glaube wirklich, wenn wir eine schnelle Veränderung haben wollen, würden mehr oder weniger Notzustand, definitiv, oder Einschränkung, Zwang. Das heißt, es gibt kein Fastfood mehr, es gibt eine Tagesportion, ja, mehr oder weniger. Weil sonst wird das nie sich
und
verändern.
Und daran
ja.
hat aber niemand Interesse, weil da...
Nein, weil es ist Leid.
Ja.
Das ist Leid und Qual.
Ein wirtschaftlicher Aspekt ist ja dahinter.
Genau, das bricht ja dann auch noch zusammen, wenn wir so an die Sache herangehen. Und deswegen investiert man lieber in Produkte, wie zum Beispiel Medikamente, weil das ja immer nur die Ursache bekämpft, mehr oder weniger, oder die Symptome, nicht die Ursache, sondern die Symptome. Und dadurch kann ich ja Geld machen. Wenn ich an Ernährung arbeiten würde, würde ich kein Geld draus machen. Das heißt, der Kapitalismus hat uns mehr, als wir glauben. Ja. Das ist ein großes Problem, auch in der Medizin, mehr oder weniger. Ja.
Das muss einem immer bewusst sein. Ja. Also ich glaube, das ist auch so diese... Aber ich sehe es halt auch... Deswegen kommuniziere ich halt viel oder versuche viel zu kommunizieren, weil ich auch sehe, gerade was die Ernährungsmedizin betrifft, das ist das, was ich zuletzt studiert habe, auch ganz schwierig zu verstehen ist für einen klassischen Mediziner. Mhm. Der hat keine Ernährungsmedizin in seiner Ausbildung. Das heißt, den Faktor des Lebensmittels auch zur Gesunderhaltung herzunehmen oder eben welche Lebensmittel eher negativ behaftet sind, das ist da auch nicht verankert. Das heißt, das muss man da auch erklären. Ja. So wie du sagst, mit der Fructose, mit dem Vollkorn. Was ist Vollkorn überhaupt? Ein Kornspitz ist eingefärbt und ist genauso ein...
Heute scheint es mehr und mehr Wissen zu brauchen, um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Ja, genau. Und dann denke ich aber an meine Großelterngeneration. Und ich habe viel mit meinen Verwandten daheim in Kärnten, oberes Gailtal, also weit fernab von jeglichem Schuss, landwirtschaftlich geprägt. Und... Natürlich hatten die alle weniger, aber sie hatten viel. Und die haben ohne jegliches Wissen teilweise intuitiv Dinge sau richtig gemacht. Es gibt so viele Beispiele. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist immer, die Tante hat erzählt, die Großtante, Oma, dass die immer als Kinder, vor allem im Winter, Lebertran, immer jeden Morgen einen Löffel Lebertran, also halt Fischprodukt. Da denke ich mir, okay, und jetzt ist Omega-3 und Fischöl in aller Munde. Die hatten ja keine Ahnung davon. Aber die hatten irgendwie, da war das in diesem Kulturkreis so drinnen, dass du in gewissen Monaten im Jahr das bekommen hast, ja? Und die hatten irgendwie eine natürliche Balance. Die hatten durch eine natürliche Lebensweise eine automatische natürliche
Tradition. Die dann einfach über die, weil du sagst, sie haben keine Ahnung gehabt, sondern das hat man einfach gemacht und nicht hinterfragt, weil das irgendwer jetzt da...
Oder ja, das ist ja noch das, als was ob wir der halt Mensch auf gewisse Sachen draufgekommen wäre, die sich dann in Traditionen gegossen haben. Und diese Traditionen waren dann aber lustigerweise relativ gesunde Dinge teilweise.
Die heutzutage irgendwie fehlt. So richtige Traditionen, die haben wir heutzutage gar nicht mehr. Und dann die Wissenschaft und dann so, na, das ist nicht jetzt richtig oder falsch. Wenn es dann falsch liegen, dann sagt man, ich habe es ja gewusst. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass diese Ware, diese Tradition, dass man es einfach macht und ohne zu hinterfragen und auch was Gutes daran ist, das fehlt irgendwie am Ende des Tages. Was ja die Ernährung jetzt zum Beispiel betrifft.
Absolut.
Weil wenn wir zum Beispiel Fasten haben, das hat man ja auch, das haben wir auch mit deiner Tante geredet, oder? Das hat man einfach gemacht, dieses Fasten.
Heilfasten.
Heilfasten. Das hat man, wer macht das heutzutage?
Als Teil einer religiösen Praxis, genau. Aber es hat dazugehört.
Kein Mensch mehr. Kein Mensch mehr.
Naja, ich glaube, das sind ganz viele Aspekte. Einerseits ist es ein viel höheres Maß an Körperintuition, das man früher hatte, weil ich glaube, da hat man vielleicht noch eher gemerkt, was tut einem gut, was braucht man.
Genau, natürlich, hat auf sich gehört.
Genau. Und dadurch hat sich dann auch schon viel Erkenntnis gebildet. Und natürlich auch, heute brauchen wir überall eine Datenlage, wir brauchen eine große Population oder eine große Endzahl, damit eine Studie auch anerkannt wird. Ja, früher hat man einfach quasi das Dorf gehabt und hat gesehen, okay, genau, Vitamin C, Sauerkraut, Skorbut, das ist nur so ein Beispiel. Man hat einfach gemerkt, okay, so und so, man hat das beobachtet, relativ simpel. Und ich glaube, das ist halt das, was uns heute verloren geht, eben ein gesunder Menschenverstand, eine hohe Körperintuition, und wir verlassen uns einfach lieber drauf, was irgendjemand sagt, oder nehmen lieber irgendwas, was in einer Kapsel verpackt ist.
Ja. Auch da wieder Moderation. Mir kommt echt vor, und ich bin fest davon überzeugt, dass man als normaler Mensch in der heutigen Zeit, man ist ja fast schon machtlos. Wir sind 24/7 bombardiert mit Farben, Formen, Geschmäckern, die von sehr schlauen Leuten darauf designt sind, und das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, aber wir reden ja einfach von Markt, Marketing und Geld, die darauf designt sind, dir möglichst viel Genuss zu geben. Ich will ja gar nicht mal sagen, süchtig machen, das ist die Folge darauf.
Ja.
Nein, ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, erst einmal, wir wollen das bestmöglichste Produkt auf die Beine stellen. Und für manche Firmen ist halt das bestmöglichste Produkt das bestschmeckendste Produkt.
Das bestverkaufte Produkt.
Das ist dann die Folge natürlich, weil warum willst du das beste Produkt, damit es am meisten gekauft wird? Und im Lebensmittelsektor ist dann halt meist gekauft und beste bedeutet dann halt das schmackhafteste und was du auch gleich wieder haben willst und so weiter.
Ja, ständige Dopaminausschüttung.
Und dann sind wir wieder eigentlich beim Suchtmechanismus. Ja, wir sind ja fast schon machtlos. Ich denke, kommt wieder Wissen ins Spiel, ja? Wissen, warum dich das triggert oder nicht. Aber es ist ein Uphill-Battle. Es ist
ein
krasser Uphill-Battle, den wir da kämpfen.
Und ich glaube, in einer Stadt tust du dir schwerer, als wenn du am Land lebst.
Ja,
absolut. Weil in einer Stadt hast du viel mehr schnellere Möglichkeiten. Ja. Du hast 1000 Trafiken zum Beispiel oder Nikotin, whatever. Ja, und in einem Land, vor allem die Jugend, wenn sie es am Land machen, das Opa sieht dich gleich oder irgendein Verwandter und dann verbetzt er dich gleich. Das hast du. Das ist so faszinierend. Ich muss da kurz ausweiten, weil du lebst in einer Stadt mit so vielen Menschen, aber keiner redet miteinander. Keiner redet miteinander. Und ich glaube, das ist auch wieder der Ursprung, die Kommunikation, dieser Austausch. Ich habe das so erfahren, du hast das so erfahren, das Produkt hat das mit mir gemacht, was macht das mit dir? Das ist, glaube ich, das Große. Wir sehen es zwar, also visuell nehmen wir es wahr, wenn jemand dick ist oder sowas, aber es löst in uns nichts aus, es ist zu wenig. Ich glaube, diese Kommunikation, dann dieser Austausch, diese Emotionen, die du dann wahrnimmst und dass du siehst, dass der wirklich daran leidet, dass er eben ständig 30 Packen Zigaretten am Tag braucht, jetzt einmal extrem ausgedrückt, ja, dann würdest du mal vielleicht ein bisschen mehr ein Verständnis bekommen und dann ist ja noch ein langer Weg, das zu erkennen und dann noch einmal zu verändern. Ja. Aber ich glaube, das wäre die richtige Herangehensweise, weil das fasziniert mich. Im Dorf ist es genau umgekehrt. Also da ist schon, die Leute tauschen sich aus und da ist es nicht so extrem und radikal irgendwie, dieses...
Und selbst da... geht es leider in eine schwierigere Richtung.
Voll.
Es ist echt hart, ja. Und dann sind wir beim Thema Wissensvermittlung, ja. Einfach zu sagen, hey, was für Dynamiken sind hier am Spiel? Weil wenn du die Dynamiken gar nicht checkst, dann bist du erst recht machtlos. Nur weil du die Dynamiken verstehst, heißt das noch gar nichts. Mhm. Das ist dann beginnt die Journey, dann beginnt der Kampf erst. Aber dafür sind Leute wie du da und dafür ist es...
Ja, man kann dann nur versuchen, man muss natürlich auch immer schauen, wem versuche ich Wissen zu vermitteln. Jeder braucht auch ein anderes Setup in der Wissensvermittlung. Also gerade was Ernährungsmedizin betrifft, arbeite ich wirklich mittlerweile gerne plakativ. Also sogar mit den Ärzten, dass man sagt, da ist so viel Zucker drinnen, Zuckerwürfel und so weiter. Wir brauchen das, um uns da auch ein Bild zu machen. Oder sei mal ein schönes Beispiel mit dem Apfelsaft zum Beispiel. Ich frage die Menschen, ja, was glaubt ihr, was in einem Viertel Liter Apfelsaft, wie viele Äpfel da quasi ausgepresst werden müssen. dass das 10 bis 12 Äpfel sind, mittelgroße. Oh Gott! Der da ist zu klein, das ist ein kleiner, mittelgroß, ist schon größer. Von dem brauche ich wahrscheinlich 15. Für, wer kann 15 Äpfel essen?
Ja, ja, das ist ja der Punkt. Ja.
Wer kann 15 Äpfel essen?
Plus, du hast keine Ballaststoffe mehr dabei.
Wollte ich gerade sagen. Also du hast nur das Pure. Und es wäre quasi nur hier schon anzusetzen, 250 Milliliter Fructosebombe in 30 Sekunden runtergeschlungen. Einen Apfel zu essen wäre sinnvoller. Ja.
Es ist hart und es geht dann alles wieder in das Thema, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast, das Körpergefühl. Ich glaube, unser Körper ist eine unglaubliche sensorische, ich will nicht sagen Maschine, weil ich nicht glaube, dass unser Körper eine Maschine ist. Das ist ein
was Bild, Besseres,
was ich nicht mag. Ja.
Was Höheres.
Und wir haben grundsätzlich, glaube ich, alle diesen eingebauten Kompass, der uns immer wieder das Feedback gibt, was uns jetzt gut oder nicht gut tut. Und den haben wir nicht mehr. Nein, er ist immer da. Ich glaube, er ist immer da, dieser Kompass, nur können wir ihn nicht mehr interpretieren.
Wir müssen ihn nur noch reaktivieren.
Und es wäre so viel wert, das Gefühl wieder reaktivieren. Ich habe eine persönliche Abschlussfrage, die mich interessieren würde und dann übergebe ich noch an den Alex. Aber du hast ganz kurz vorher auch mal sowas wie Dualität angesprochen und Seele und so weiter. Und wir haben ja ganz viel jetzt über diesen Prozess von Aufbau, mehr geredet. Ja, das menschliche Streben nach mehr. Ja. Und ich habe letztens einen dänischen, glaube ich, war das, so Happiness Researcher reden hört. Und in ihrem Modell, sie sagen Well-Being, ist einmal alles für sie. Und Well-Being ist in ihrem Modell, das simple Modell ist Happiness plus Meaning. Happiness ist jetzt das, worüber wir schon so viel gesprochen haben. Du startest irgendwo und solange du bei irgendeiner Upward Trajectory bist, empfindest du Happiness. Mehr Erfolg, mehr Geld, whatever. Ja? Und dann ist es schon mal schwierig, wenn du hoch einsteigst, weil du kannst dann nicht noch höher kommen oder du landest mal auf einem Ceiling. Wurscht, der zweite Teil ist für sie Meaning. Und Meaning ist jetzt etwas, was man in allem finden kann. Meaning kannst du klassischerweise in religiösen, spirituellen Tätigkeiten finden. Meaning kannst du in Charity finden, dich einer Sache hingeben und so weiter. Hast du sowas momentan? Und vielleicht auch seit dem, unter Anführungsstrichen, Ende deiner Sportkarriere, diesem Switch, der passiert ist, woraus ziehst du Meaning, wo du sagst, da brauchst du jetzt nicht mehr, sondern das erfüllt dich.
Ja, also ich nenne das Beseelen. Was mich beseelt, ist wirklich mittlerweile, und das ist das Schöne, und daraus schöpfe ich sehr viel Energie, auch für mein Tun, ist, dass ich eben versuche, einerseits das Wissen zu vermitteln und hoffe, dass es dann auch Menschen hilft. Mhm. Weil deswegen mache ich das ja. Das heißt, ich spreche mit Ärzten, ich versuche mit Therapeuten Möglichkeiten zu finden, wie wir etwas für den Einzelnen, das Leid des Einzelnen quasi abschwächen oder verbessern können. Das beseelt mich wirklich. Ich gehe da raus, kriege Feedback, eben im Sinne von, auch das hat mir geholfen oder das sehen wir in der Praxis, dass das wirklich einen Unterschied macht und das macht was mit mir. Da sehe ich sehr viel Sinn in meinem Tun. Zum großen Gegenteil, früher, ich sehe die Vorträge oder wenn ich vor ganz vielen Menschen spreche, das ist ja auch Adrenalin und das ist ähnlich wie ein Wettkampf. Finish Line ist dann quasi, wenn ich da durch bin und halt auch die Tage vorher sind unglaublich aufregend und ich bastel noch 1000 Folien um und so weiter. Das ist sehr ähnlich, aber es ist ein großer Unterschied, weil wenn ich schnell über eine Ziellinie gelaufen bin und da irgendeine super Zeit hatte oder so, damit helfe ich niemandem.
Außer dir selbst.
Außer mir selber in dem Moment. Genau, aber es ist sehr ego-behaftet. Und eigentlich das, was ich jetzt machen kann, beseelt mich deswegen, weil ich zumindest das Gefühl habe, ich bin nur quasi wie ein Sprachrohr. Also ich versuche nur zu vermitteln, zu sagen, bitte macht's was draus. Gestern hatte ich einen Vortrag. Eigentlich dachte ich, es sind nur Zahnärzte da und es waren aber dann auch Allgemeinmediziner. Das hat mich so gefreut, weil das genau die zwei Punkte sind, wo ich mir denke, bitte arbeitet zusammen, weil jetzt haben wir das orale Mikrobiom, das intestinale und wenn wir das zusammen fügen, auch in unserer Arbeit und dann haben die das von sich aus quasi gemacht und das war im tiefsten Tullen irgendwo, wo ich 30 Ärzte hatte. Das hat mich mega gefreut. Da fahre ich dann heim. Es ist zwar mitten in der Nacht, ich bin unglaublich erschöpft, aber ich bin irgendwie happy. Bist
beseelt und
genau, das erfüllt mich. Und natürlich, ich habe schon sehr früh so einen spirituellen Aspekt in meinem Leben gefunden oder finden müssen, weil ich halt gemerkt habe, dass alles im Außen ist irgendwie sehr illusorisch. Das ist ein großes Spiel, eine große Bühne und jeder von uns spielt bestimmte Rollen. Ich habe irgendwann beschlossen, ich spiele jetzt Profi-Triathlet und man muss sich dessen bewusst sein. Und das, was aber dieser overarching purpose drüber, muss eigentlich für sich gefunden werden. Und das hat natürlich auch einen hohen spirituellen Aspekt. Deswegen habe ich schon auch meine zusätzlichen Faktoren, nicht nur im Außen, weil auch die Kommunikation ist ja wieder ins Außen gehen. Ich brauche natürlich auch was, was mich rein nur in einer gewissen Ruhe in mir nährt, weil das sehr erschöpfend für mich teilweise ist, auch energetisch. Auch, dass viele unterwegs sind und wenig am Ort und Stelle. Und deswegen habe ich schon noch so meine Aspekte. Also ja, ich
versuch, deine ganz privaten, persönlichen Dinge, genau. Die dann einfach...
Ja, genau. Ich versuche so dieses, ich nenne das so ein bisschen höheres Selbst. Jeder hat dazu einen anderen Ausdruck wahrscheinlich, in mir zu nähern über einfach, dass es einen Platz und einen Ort in mir gibt, der angebunden ist ans große Ganze.
Das ist wunderschön.
Weißt du, was du da jetzt beschreibst, wen du dann spielst? Also wer du
aktuell
dann bist? Also wenn du sagst, beseelst und du, ja?
Ja, also ich versuche genau das eben zu erkennen, weil das ist mein Verständnis von Leben, dass wir in dieser Dualität aus einem großen Ganzen, einem Energiefeld, einem, keine Ahnung, kommen und dann eben quasi abgetrennt sind davon, einfach auch durch die Körperlichkeit. Die brauchen wir aber auch, um diese Erfahrungen zu machen. Und durch diese Arbeit versuche ich aber diesen Kontakt zum Ursprung zu finden.
Und wer ist das?
The Source.
Buddha.
Was auch immer, genau.
Buddha. Jetzt niemanden hier Wörter in den Mund legen.
Ja, es ist für jeden das, was es sein will. Das, was du beschreibst eigentlich, und das ist auch schon...
Hat so viele.
Es ist ja ein Überbegriff, es soll ja nicht personalifiziert sein. Das ist das große Problem, was wir gerne tun, dass Buddha wir personalifizieren. Aber Buddha hat keinen Bestand. Es ist nichts Festes. Ja. Aber das ist so schön. Und daraus kannst du so viel Energie herausziehen. Und das ist schön, weil vorher hast du eben gesagt, dass du beim Wettkampf eher was für dich gemacht hast. Genau. Das war eher das Ego, der Teufel mehr oder weniger des Tuns.
Ja.
Und jetzt bist du eher, du tragst etwas nach außen, du bist eigentlich nur ein Sprachohr und versuchst einfach eine gewisse, in deiner Möglichkeit eine Veränderung hervorzurufen.
Genau.
Eine positive definitiv.
Ich versuche das auch, ich meine, das ist jetzt sehr persönlich und ich glaube, ich habe das oder bespreche das auch nicht mit vielen, weil ich glaube, das ist auch nicht relevant, aber ich versuche auch vor Vorträgen zumindest ein paar Minuten Ruhe zu haben, um diese Anbindung zu finden, weil ich das so auch sehe. Also es ist ja, ich bin da Mittel zum Zweck und natürlich muss ich was dafür tun, mir das Wissen anzueignen, aber ich habe auch Phasen, wo ich einfach versuche, dann mehr in die Ruhe zu gehen, weil ich glaube, es wird dann auch zu viel Wissen, dass man sich versucht anzueignen, man muss das auch verinnerlichen und dazu bedarf es aber auch wieder diesen Kern in sich zu finden. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob das auch ich denke auch zum Beispiel so Ausnahmeathleten, um wieder den Bogen zu spannen zum Sport, wie ein Kipchoge, hat diese Anbindung.
Ja.
Und,
und es kann, darf und muss vielleicht auch Platz dafür sein. Ja, du bist ein wissenschaftlich denkender Mensch und die großen Physiker, Mathematiker unserer Zeit oder der letzten Dekaden waren sehr spirituelle Menschen, sehr religiöse Menschen teilweise. Ja. Es darf und muss vielleicht Platz für beides sein.
Voll.
Und der momentan wahrscheinlich berühmteste Science-Kommunikator unserer Zeit, Andrew Huberman, der hat den größten Podcast momentan in allen Dingen Gesundheit und Fitness. Und er hat auch letztens in einem Interview gesagt, er hat sich vor einiger Zeit hat angefangen zu beten.
Ja.
Das ist die Sache, die er macht. Wenn er gerade irgendwo gerade keine rationale wissenschaftliche Antwort findet, dann betet er. Und Beten ist für ihn das sich öffnen zu dem, was da ist.
Ja, genau.
Und anstatt im Weg zu stehen, einfach mal zuzulassen, dass etwas...
Das Ego rausnehmen, weil das trennt uns ja davon.
Genau.
Sonst könnten wir auch nicht existieren. Und ich mache das auch, also ist oft so, wenn ich Dinge nicht verstehe, mache ich das zu und versuche es abzugeben.
Mhm.
Also, ob das jetzt Beten ist, indem ich bitte darum, dass ich das so verstehe, wie ich es verstehen soll.
Mhm.
Weil das ist natürlich auch so.
Ja.
Wir müssen auch da ein bisschen eine Entspanntheit finden.
Ja. Mein Ego alles. Geht da mal aus dem Weg und ich schaue, was dann passiert. Was kannst du jungen oder auch nicht so jungen Leuten raten, die vielleicht in deiner Lebensgeschichte, in dem, was du uns da beschrieben hast, wo ich mich definitiv auch wieder sehe, vielleicht nicht in dieser Ausgeprägtheit. Was kannst du Leuten raten, die sich da vielleicht nicht angesprochen, aber erinnert fühlen an, ich merke ähnliche Tendenzen in mir, an mir, in meinem Umfeld, vielleicht gerade im Sport. Ich habe das Gefühl, Balance ist vielleicht nicht da, es ist ein vages Gefühl da, dass ich da vielleicht mehr mache, als ich müsste oder so weiter.
Hinterfragen. Mhm. Also egal im Außen und im Innern. Warum mache ich was? Für wen mache ich das? Was will ich dadurch erreichen? Was gibt es mir für ein Gefühl? Also diese Reflexion und diese Außenansicht. Sonst bin ich nicht in der Lage, irgendwelche cleveren Tipps zu geben, weil ich das hochkomplex finde. Jeder geht dann einen anderen Weg und kommt mit so einem anderen Grundenergie-Mindset quasi auf die Welt. Aber das ist das, womit ich auch gut zurechtkomme und wenn man so angelegt ist. Aber das muss nicht für den anderen so sein. Ja, aber ich denke, das Hinterfragen, egal, auch, wie gesagt, nie etwas als bare Münze nehmen, lästig sein, auch im Außen, also lieber dreimal mehr nachfragen, egal um was es geht, einen Arzt, der einem was verschreibt, einen Trainer, der einem was rät, einen Partner, der was von einem möchte, lieber hinterfragen und lästig sein, bis man das Gefühl hat, man ist fein in sich damit und hineinspüren. Ein bisschen mehr versuchen zu spüren, was ist das gerade für Sportler natürlich sehr schwierig, weil wir müssen ja viel Gefühl, auch Schmerz, wir haben vorhin über Schmerz gesprochen, ja auch ein bisschen wegschalten können. Das heißt, da eine Balance zu finden. Ja.
Und manchmal vielleicht auch einfach Dinge auch sein lassen können im richtigen Moment, mal drei Schritte zurückgehen und loslassen. Ja. Simone Kumhofer, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen. Magst du, dass Leute irgendwo hingehen, online oder sich Ressourcen anschauen, etc.?
Ja, also ich freue mich sehr, danke für die Einladung und ich bin immer froh, wenn ich auch mal nicht so spezifisch über ein Thema sprechen muss, sondern sehr allgemein, weil ich glaube, es ist auch für viele interessant und ja, danke, dass ihr euch da auch bemüht, ein bisschen einen anderen Aspekt in den Sport hineinzubringen.
Ja, Wahnsinn. Also ist auch wieder für mich eine wahnsinnige Erkenntnis heute, weil zwei Wissenschaftler, wahre Wissenschaftler, das hat man richtig rausgehört, musste wirklich sehr viel innehalten und Demut, weil ich wollte nicht die ganze Zeit immer reingrätschen. Geil, geil, aber es hätte einfach nur unterbrochen. Wahnsinn, also wirklich geil, wie du deine persönliche Entwicklung vor allem repräsentierst oder auch nach außen hin trägst. Danke dir dafür, weil ich glaube auch, dass der Sturz am Ende des Tages notwendig war, um dich da rauszubringen aus der Hölle, weil ich glaube, sonst hättest du länger gebraucht, weil du kennst es ja dann selbst, dann war es nicht so richtig, suchen wir uns noch einen Wettkampf, machen wir noch das, aber es ist wieder so schön zu sehen, aus dem Schlechten entsteht das Gute und heute stehst du oder sitzt du vor uns, wo ich wirklich sage, du bist wirklich ein wahnsinniger, reifer Mensch geworden, ja? Also du warst in deinem Trauma drinnen, du bist rausgesprungen daraus, aus der Hölle des Tuns mehr oder weniger und bist jetzt da und hast ein viel größeres Bewusstsein und ich so schön gefunden, dass du sagst, du siehst du so als beseelt oder auch die Seele, weil wir wissen eins, dass die Seele unendlich ist. Also da gibt es kein Limit. Ja? Das Materielle, der Körper hat definitiv Limits, mit denen versuchen wir die immer zu rechts verschieben oder immer zu verschieben, mehr oder weniger. Aber das, was in uns bewohnt, mehr oder weniger, dieser Kontakt auch mit dem Großen und Ganzen, ist wahnsinnig schön, dass du das versuchst zu verfolgen, diesen Weg, definitiv. Und meine Abschlussworte sind definitiv, ich glaube, dass das der größte Fehler war in der Wissenschaft, dass wir uns von der Philosophie getrennt haben oder auch von der Poesie. Ich glaube, das ist der Ursprung von allen und das sollte mir wieder verbinden, weil sonst eben nur 0 oder 1 gut oder schlecht. Und das ist, glaube ich, was wir nach außen hin mehr verwirklichen wollen würden, das definitiv. Und ich habe mal einen Spruch von mir gegeben, die Wissenschaft bin ich, ich glaube, die Wissenschaft sind wir im Endeffekt. Also wir individuell, wir sollen mit uns selbst forschen und herausfinden, erkenne dich selbst, was du brauchst, was du fühlst, warum ich diese Herangehensweise mache, eben was du heute eigentlich sehr schön beschrieben und verwirklicht hast. Danke dafür.
Danke.
Meine Damen und Herren, Simone Kumhofer. Dankeschön.
Rework.